Filmfritzen. Jetzt erst recht. Von allen Podcasts über Filme ist das hier einer. Mit dabei sind eure Moderatoren Erik und Felix. In Kooperation mit den Arthouse-Kinos Frankfurt.
Heute ist nur der Moderator Erik dabei. Ja, kaum sind die Freibäder zu und die Eisstiele verpackt und der Sommer vorbei, kommen die Krankheiten zurück. Ich bin heute der alleinige Moderator der Filmfritzen, sozusagen der eine Filmfritze heute im Studio. Aber ich freue mich natürlich, dass ich wieder aus der Sommerpause zurück bin. Felix braucht noch eine Weile, aber natürlich bin ich nicht alleine im Studio. Dennoch, denn mir sitzt der liebe Dimitrios gegenüber. Hallo Dimitrios.
Einen wunderschönen guten Morgen.
So, und jetzt wollen wir doch mal wissen, bevor wir hier irgendwas machen, wer ist denn dieser Dimitrios eigentlich? Wir hören mal kurz rein, was unsere Redaktion über dich zu sagen hat.
Nach und während seinem Studium des Journalismus und der Medienkommunikation hat Dimitrios zunächst für verschiedene Kulturmagazine geschrieben, bis es ihn schließlich hinter die Kinotheke getrieben hat. Seit 2016 ist Dimitrios Theaterleiter des Harmoniekinos in Frankfurt-Sachsenhausen, welches Teil der Arthouse-Kinos Frankfurt ist, wo regelmäßig besondere Filmreihen und kleinere Filmperlen gezeigt werden. Neben der Programmierung moderiert er auch verschiedene Events oder Filmgespräche. Im August 2023 wurde die Harmonie von dem Bundesministerium für Kultur und Medien für das beste Jahresfilmprogramm Deutschlands ausgezeichnet. Wir gratulieren herzlich und heißen Dimitrios herzlich willkommen.
Jawohl, an der Stelle nochmal natürlich herzlichen Glückwunsch. Ich frage direkt mal nach, heißt es dann wirklich, das ist jetzt das beste Programmkino Deutschlands? Also es gibt viele Programmkinos in Deutschland, es gibt auch viele andere Großstädte noch, wo es tolle Kinos gibt, aber das Harmoniekino ist das beste Programmkino Deutschlands.
In der Tat muss man das tatsächlich so sagen. Also wir sind auch noch ganz beseelt und ganz gerührt. Wir haben wirklich die Top-Auszeichnung bekommen. Wir sind ausgezeichnet für das beste Jahresprogramm Deutschlands im Jahr 2022, was uns sehr stolz macht. Wir sind sehr happy.
Ja, ihr macht ja auch viel dafür, ne? Also ihr habt ja auch viele verschiedene Reihen, dass halt viele Leute mal auf ihre Kosten kommen sozusagen. Um ein paar zu nennen, ihr habt Schamlos Harmlos zum Beispiel dabei. Ihr habt die Disharmonie, wo halt auch immer auch verschiedene Horrorfilme gezeigt werden oder halt abseitige Filme. Ich kann mich noch dran erinnern, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich dich irgendwo gesehen habe, dass ich im Der Weiße Hai saß. Mhm. Und da hattest du das quasi anmoderiert. Und das war lustig, weil Felix war auch mit dabei. Und Felix hat dieses Der Weiße Hai H&M-T-Shirt, was man halt bei H&M kriegt. Und du hast ihn dann so richtig ausgecallt. So von wegen, entweder ihr habt das Richtige oder ihr habt das von H&M. So, weil alle Menschen in diesem Kino saßen, die wirklich dieses T-Shirt anhatten. Ja, aber, sorry, wolltest du noch was dazu sagen?
Ironie oft, das sind meine kleinen Seitenhiebe hinter der Theke tatsächlich.
Ah, ja,
aber
ja.
Merchandise ist Merchandise.
Ja, natürlich.
Die sind super.
Da stellt sich für mich natürlich, also möchtest du nochmal Stellung beziehen zu der Vorstellung, die eben über dich. War da irgendwas, war alles richtig?
Zum oder Thema war, Publikumsbeleidigung, meinst du?
Nee, ich meine zum Vorstellungseinspieler von dir, was du.
Da war alles korrekt.
Da war alles korrekt. Nee. Okay. Wolltest du eigentlich, also war das schon immer so dein Gedanke, ich werde jetzt Theaterleiter oder war da eigentlich mal ein anderer Weg geplant?
Nein, tatsächlich nicht. Da spreche ich, glaube ich, für ganz viele. Im Kino arbeiten, ins Kino kommen, ist oftmals entweder traditionell gesehen, weil man aus einer Familiendynastie kommt, die die Kinos betreibt. Das ist bei mir nicht der Fall. Oder man bleibt irgendwie hängen, so wie ich oder andere aus unserem Team, quasi ein Quereinsteigwagen oder irgendwie da landen tatsächlich. Ursprünglich war mein Weg im Kulturjournalismus, ist es jetzt nebenberuflich noch. Ich schreibe nach wie vor für ein paar Kulturmagazine im Musik- und Filmbereich. Studiert, habe Volontariate gemacht, habe auch für Arte und ZDF Hospitanzen gemacht, dann war ich im Ausland gewesen. Also das war der eigentliche Weg, war so Anfang, Mitte der Nullerjahre. Und das war quasi der Umbruch von dem Print in den Online-Journalismus, quasi wirklich die Professionalisierung der nächsten Generation. Eine schwierige Zeit im digitalen Journalismus noch immer, aber ich habe relativ schnell gemerkt, irgendwie dem ganzen Druck und dieser ganzen Freelancer-Geschichte, das ist nicht mein Ding. Ich bin dann doch ganz gerne irgendwo fest angestellt. Fairerweise muss man dazu sagen, man hat sich ein bisschen ausprobiert. Ich bin jetzt niemand, der unbedingt vor die Kamera muss. Ich arbeite gern hinter den Kulissen und dann hat es einfach damals mit gewissen Bewerbungen und mit den Stellen nicht gepasst. Und dann probiert man sich anderweitig aus. Und ich bin, als ich in Köln studiert habe, Medienkommunikation und Journalismus, ihr habt es schon gesagt, habe ich ein Praktikum bei dem Kölner Filmverleih Rapid Eye Movies gemacht, den einige vielleicht kennen, vor allem im Avantgarde-Kino sehr repräsentativ und auch im asiatischen Kino sehr zielführend und sehr essentiell in den letzten Jahren gewesen. Das war eine studentischer Nebenjob. Und das Team mochte mich, ich mochte das Team und irgendwie bin ich dann doch ein paar Jahre da geblieben, habe dann dort Projektmanagement gemacht, habe Kinotouren begleitet, Social Media, aber auch von Artwork-Abstimmung. Genau, hab dann auch relativ schnell gemerkt, dass mir das großen Spaß macht, ne? Wirklich hinter den Kulissen an kreativen Prozessen teilzuhaben und wusste ja im Vorfeld auch gar nicht, was macht ein Filmverleih eigentlich so. Das war für mich auch das erste Mal, hinter die Kulissen zu schauen. Bin dann während meiner Studienzeit dort geblieben. Und dann ging es so nach und nach weiter, aber vielleicht erstmal so weit.
Ja, genau, dann stelle ich mir auch die Frage, weil du hast es auch quasi privat immer mal wieder gesagt, dass es halt einen Fachkräftemangel gibt, gerade im Kino und sowas. Und denkst du, es ist, dass man nach draußen tragen kann, wertet Kinotheaterleiter, also würdest du das anderen Leuten sozusagen empfehlen? Und wie ist sozusagen der normale Berufsweg? Also ich muss jetzt nicht Journalismus und Medienkommunikation studieren und dann noch Hospitanz im Ausland machen und dann Quereinstiegmäßig. Also ist das ein Ausbildungsberuf oder also wie kommt man dazu, wenn man quasi einen direkten Weg wählen möchte?
Ja, also da kann man.
Geht das überhaupt?
Man kann weit ausholen. Ich versuche es kurz zu machen, weil sich die Zeiten geändert haben. Also, wenn wir jetzt in die Geschichte der Programmkinos oder der deutschen Kinolandschaft zurückschauen, in die 60er, 70er Jahre, das sind quasi Leute gewesen, die haben einfach gemacht. Mhm. Ne? Das waren von besetzten Häusern, wo Piratenradio gemacht wurde, wo dann Kino gemacht wurde. Das war alles so ein bisschen Guerilla-mäßig. Die Leute haben sich ausprobiert, haben sich professionalisiert. Das war früher alles Kraut und Rüben, das war Anarchie, das war aber auch eine tolle, spannende Zeit. Und so sind sie in den Jobs geblieben. Heutzutage gibt es mittlerweile ganz verschiedene Möglichkeiten, im Kino zu landen. Also es gibt tatsächlich ganz offiziell einen Ausbildungsberuf, das ist der Filmtheaterkaufmann oder Filmtheaterkauffrau. Das lässt sich erlernen. Viel allgemeiner gefasst und auch bei uns in den Arthouse-Kinos angeboten ist der Ausbildungsberuf des Veranstaltungskaufmanns oder Kauffrau. Das heißt, hier geht man ein bisschen in die Breite. Das heißt, man wird im Veranstaltungsmanagement, im Kulturmanagement ausgebildet, auch mit betriebswirtschaftlichen Grundlagen und hat im Anschluss eigentlich die Wahl, gehe ich ins Kino, gehe ich in einen Club, gehe ich in Musiktheater, normales Theater. Also man ist da sehr breit aufgestellt, wenn man so möchte. Das bieten wir zum Beispiel an. Das ist so der lineare, klassische Weg, aber natürlich auch ein Studium. Also ob man jetzt wie ihr zum Beispiel hier in den Film- und Medienwissenschaften landet oder die Filmkultur oder Kultur oder Eventmanagement. Also das schließt das eine nicht aus. Ich glaube, der Bezug zum Kino ist sehr wichtig, die Liebe zum Kino, um sich dafür zu entscheiden. Und relativ ist es auch sehr abstrakt. Es ist, also auch mein Job ist nicht hundertprozentig der gleiche wie in anderen Häusern. Das liegt oftmals an der Personalsituation. Wir mit drei Arthouse-Kinos hier in Frankfurt haben nun mal eine größere Manpower, als das vielleicht ein oder zwei Mannbetriebe sind auf dem Land oder in kleineren Städten. Dementsprechend ist der Beruf einerseits sehr facettenreich oder kann sehr facettenreich sein, andererseits auch sehr anstrengend. Oder vielseitig oder eben auch wirklich so ein, wie soll ich sagen, 7-Days-a-Week-Job, wenn man wirklich auch Kinobetreiber ist in dem Falle, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, normalerweise, wenn man, also immer wenn ich in letzter Zeit in der Harmonie war, dann standst du auch, warst du gerade da sozusagen. Mhm. Frage ich mich gerade, weil du auch sagst, facettenreich, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Also was ist so dein Arbeitsalltag? Gibt es sowas wie einen Arbeitsalltag überhaupt? Vor allem, weil du vorhin auch meintest, du willst nicht unbedingt ins Rampenlicht oder so vor der Kamera, aber du stehst trotzdem eigentlich immer vorne, wenn ein Event ist oder wenn ein Filmgespräch ist und sowas, dass du ein Interview führst und so. Gehört das alles, also ist das alles quasi so Teil des Berufs?
In meinem konkreten Fall ist das so, ja. Wir sind ein Leitungsteam, ein Kollektiv, wo jeder quasi seine bestimmten Arbeitsbereiche hat, um die er sich kümmert. Auch ich bin die letzten Jahre einfach durch verschiedene Sektionen gegangen, sage ich mal. Es ist wirklich viel. Also natürlich kümmert man sich ganz allgemein um das operative Geschäft. Das heißt, die Front, die Thekenarbeit, die Kassenarbeit, die Beratung der Gäste, das ist erstmal primär sehr wichtig und essentiell. Da muss jeder durch, das ist die harte Schule, weil man ist natürlich auch der Repräsentant des Hauses. Das war jetzt eher Zufall, dass du mich da so oft siehst. Das liegt auch an den vielen Events, weil die Events, die ich veranstalte und koordiniere, da bin ich natürlich selbst vor Ort. Aber im Alltagsgeschäft übernimmt auch gerne mein Team. dann ist es natürlich schon so, dass man auch im Büro einiges zu tun hat. Von Personalplanung bis natürlich Bestellung der Snacks und Getränke. Wir haben eine angeschlossene eine Bar, wir haben Café, das bestückt werden muss. Das macht zwar mittlerweile auch meine Kollegin, aber das habe ich früher auch alles gemacht. Montags ist der Standard-Dispo-Tag, das heißt, hier wird die Wochenplanung besprochen. Sonntags mit der Geschäftsführung abgesprochen, also mein Chef, der Herr Bausch, Christopher Bausch, der die Arthaus Kinos auch betreibt, macht quasi das Hauptprogramm, so wie wir es in der Öffentlichkeit kennen. Dann wird das mit den Verleihern und den einzelnen Disponenten abgestimmt. Das ist wirklich so ein halber Tag Arbeit. Montags gibt es dann die Freigaben von den Verleihern und wir können das Programm dann wochenweise anlegen auf unserer Homepage über die Kanäle. Wir können Pressemitteilungen schreiben, wir können das Kassensystem bestücken. Das sind quasi so organisatorische Tätigkeiten. Im kreativen Bereich ist es natürlich auch die Kuratierung von Filmreihen, also das Programmieren von Events. Das ist quasi wirklich so mein Hauptjob bei den Arthouse-Kinos. Wie du schon eingangs gesagt hast, ich bin für einige Filmreihen bei uns zuständig. Nicht nur in der Harmonie, auch in Cinema und Eldorado. Plane auch Festivals, bin beratend für Festivals, Ansprechpartner. Wie ihr wisst, hosten wir ganz viele verschiedene, von der Nippon Connection über Project K, das koreanische Filmfestival, das Fantasy Filmfest, neuerdings auch das Greek Film Festival im Eldorado und, um nur ein paar zu nennen. Und da ist man über das ganze Jahr ganz schön gefordert, ne? Von Filmverträgen, von Beratungsgesprächen, ganz, ganz viel. Also erstmal auf die Schnelle.
Ja. Ich bin mega interessiert an dem Punkt Kinoprogramm. Mhm. Also wie das Ganze gemacht wird. Du meinst jetzt, Christopher Bausch macht quasi das Hauptprogramm, also ne, ja, quasi das Normal. Und du machst quasi die Reihen und so weiter. Wie funktioniert das, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir haben Disharmonie, wir haben jetzt irgendwie Jubiläum von der Weiße Hai, ne, wenn es jetzt der Weiße Hai ist. Ich würde gerne der Weiße Hai in Disharmonie haben. Was passiert dann? Mhm.
Ja, also die Disharmonie hat sich über die Jahre auch sehr verändert. Als wir gestartet sind, wollten wir ganz klassisch abseitige, ungemütliche Filme zeigen. Mhm. Stellvertretend sei da vielleicht irgendwie die Filme von Gaspar Noé genannt, die da auch alle schon gelaufen sind. Also sprich Filme, die jetzt nicht klassisch Kinounterhaltung versprechen, aber auch nicht klassisch Genre oder unbedingt Horror sein müssen, sondern wir reden wirklich von unbequemen, unterschlagenen Filmen. So hat es angefangen. Haben dann relativ schnell gemerkt, okay, es ist ein Publikum da, aber es ist nicht unbedingt das Publikum da, um kommerziell zu funktionieren. Wir sind ein kommerzielles Haus, muss man dazu sagen. Wir sind keine kommunal geführten Häuser. Das heißt, wir bekommen keine offizielle Subventionierung. Wir bekommen Unterstützung oder auch Kinopreise, Preisgelder, wie im Falle jetzt des besten Programmkinos. Da gibt es ein bisschen was. Aber sonst sind wir kein städtischer Betrieb. Das heißt, wir müssen auf unsere Besucherzahlen achten. Das heißt, wenn ich bei der Disharmonie, die ganz klares Profil und Konzept hat, die absolut abgespacedesten Underground-Filme aus den 80ern aus Taiwan zeigen würde, da kannst du dir vorstellen, da kommt niemand. Oder da muss viel Arbeit für getan werden, dass da, ich sag mal, 40, 50 Leute ins Kino kommen. Das heißt, wir haben uns dann relativ schnell auf viele Horrorfilm-Klassiker beschränkt, also die Must-Sees. Das sind natürlich die großen Namen von Wes Craven, Carpenter, William Friedkin, also wirklich alles, was Genre, Kunst angeht, das muss da gezeigt werden. Das haben wir auch fast alles schon durch. Dann ging es weiter mit gewissen Jubiläum. Natürlich, wenn der Weiße Hai 50, 60, 70-Jähriges hat, bietet es sich an, den Film auf jeden Fall nochmal im Kino aufzuführen. Und dann besprechen wir das im Team tatsächlich auch, was sind Anlässe. Gibt es vielleicht einen Fokus auf japanische Filme, weil wir gerade mit der Nippon Connection einen Monat haben, wo der japanische Film in Frankfurt sehr im Fokus steht. Oder jetzt beispielsweise der koreanische Film im Oktober, weil das koreanische Filmfestival stattfindet. Also all diese Überlegungen finden im Hintergrund bei mir statt. Es gibt da Notizen. Und parallel dazu gibt es natürlich eine riesen Liste an Filmen, die wir gerne zeigen wollen würden. Es sei dazu gesagt, einige sind wirklich auch noch auf dem Index. Das heißt, die sind nicht öffentlich vorführbar. Und wiederum andere Filme haben bestimmte Sonderregelungen, dass sie sich gerade in der Restaurierung befinden oder eben auch gar keine Kinorechte mehr besitzen. Also sind ganz viele Grundüberlegungen, die da einhergehen. Aber in der Regel ist das so, dass dieser kreative Prozess quartalsweise gemacht wird. Das heißt, die kommenden 2-3 Monate sind immer abgeschlossen. Und dann wird das auch bekannt gegeben über die Kanäle, über Social Media, über unser über unseren Newsletter, über Homepage. Und dann geht es quasi weiter. Und auch diesen Zeitraum brauche ich persönlich für mich in der Planung, weil Disharmonie ist jetzt nur ein Beispiel. Wir haben die Schamlos-Harmlos-Reihe, die queere Filmreihe, wir haben unsere nostalgische Filmreihe, die Audiophil-Reihe, wo es um Musikfilme geht. Also man braucht da schon eine gewisse Tagesstruktur oder Wochenstruktur, um dem allen gerecht zu werden.
Du guckst ja jetzt dann auch einen Haufen Filme. Hm? Ist jeder Film, der bei euch in den Sälen gezeigt wird, vorher vor deinen Augen abgelaufen oder nicht?
Ich würde jetzt gerne ja sagen, aber das ist ein generelles Problem in der heutigen Filmlandschaft. Es gibt mittlerweile zu viele Filme, es werden zu viele Filme produziert. Das sage ich jetzt völlig ohne Wertung, aber wenn man als Kulturschaffender, Kinobetreiber Filmfestivals besucht, für uns sind das die wichtigsten natürlich die Berlinale, die Filmfestspiele von Venedig und Cannes, wo wir in der Delegation anreisen und dort Filme schauen. Quasi die wichtigsten Festivals, um Neustarts weit im Voraus sehen zu können, Weltpremieren zu verfolgen und da quasi unser Programm schon mal zu skizzieren, so im Hintergrund. Aber ihr könnt euch vorstellen, bei 500 oder 600 Filmen, die da gezeigt werden in 10 Tagen, das ist unmöglich. Das ist unmöglich, die alle zu schauen. Wir sind in der Regel so bei 5 bis 6 Filmen am Tag, die wir schauen können auf Filmfestivals. Wechseln uns im Team ab, also wir reisen da meistens mit mehreren Leuten an, tauschen uns mit unseren anderen Kollegen und Kolleginnen in der Kinolandschaft aus und so ergibt sich das irgendwie. Oftmals sieht man auch nicht alle Filme ganz. Dann gibt es Trade-Shows von Filmverleihern, wo wir eingeladen werden, wo es quasi schon erste Snippets zu sehen gibt, wo dann die Marketingmaßnahmen vorgestellt werden. Aber um es kurz zu machen, es ist einfach nicht mehr möglich, alle Filme anzugucken und leider auch nicht mehr alle Filme, die wir selbst buchen und im Programm haben, was ich persönlich problematisch finde, aber so ist leider der Lauf der Dinge.
Das ist ja irgendwie auch, gerade wenn es 5 oder 6 Filme am Tag sind, dann geht auch irgendwann auch die Konzentration nach, gibt die nach, wenn man quasi am 6. Film, also ich bin froh, wenn ich 3 Filme schaffe an einem Tag und beim letzten halt nicht einschlafe. Und irgendwie habe ich auch, also dein Job ist es ja auch, oder ein Teil deines Jobs ist es dann eben auch, Filme zu gucken und viele Filme zu gucken. Und das ist ja für viele irgendwie so ein Traumding, wobei ich mich halt frage, hast du einen anderen Bezug zum Kino oder hast du noch einen anderen Bezug zu Film? Kannst du es überhaupt noch genießen oder ist es für dich einfach im Endeffekt nur noch die Arbeit?
Also, ich will da niemandem den Wind aus den Segeln nehmen, aber Filme schauen ist ein großer Bestandteil unseres Jobs, aber nicht zwingend der primär essentiellste. Natürlich sollte man sich auskennen, man muss vielleicht auch einen geschärften Filmgeschmack haben oder sich in der Filmhistorie auskennen. Das ist aber nicht das Kriterium, um Kino zu arbeiten oder um gutes Kino zu machen. Denn mein persönlicher Filmgeschmack weicht schon oftmals auch sehr stark von unserem eigentlichen Programm ab, das ist ganz klar. Wir machen Publikumskino, das heißt, wir bedienen hier auch die Frankfurter Landschaft. Wir können nicht alles zeigen, wir wollen aber so viel wie möglich zeigen und wir möchten eigentlich auch niemanden ausschließen. Das ist unser Credo und das versuchen wir, soweit es geht, auch umzusetzen. Aber meine Frage zu beantworten, natürlich ist bei 6 Filmen, wovon man vielleicht nur einen wirklich persönlich wirklich sehr gut findet, klar, also da muss man ganz ehrlich sagen, du hast von 10 Filmen, die du schaust, vielleicht ein Meisterwerk dabei, ne? Oder wenn überhaupt, der Rest ist Durchschnittskost. Das beurteile ich aber tatsächlich oft nur nach den kommerziellen Gesichtspunkten. Das hat überhaupt nichts mit der Filmästhetik, ne? Mit der Emotionalität zu tun, sondern ist der Film für ein Publikum gemacht? Wird er im Kino funktionieren? Wird er eine kritische Masse überhaupt erreichen? Das sind so die Fragen, die wir uns stellen. Aber klar, man wird auch oftmals überrascht. Das Beste, was man bei einem Filmfestival machen kann, ist, sich auch privat, also als Publikum, einfach in Filme zu setzen, von denen man gar keine Ahnung hat und sich einfach überraschen zu lassen.
Gehst du denn privat noch ins Kino?
Ja, ich besuche viele Filmfestivals. Ich versuche auch hier in Frankfurt bei den Kollegen mich mal blicken zu lassen, bin oft im Filmmuseum. Muss aber sagen, dass ich privat zu Hause, oder damit schocke ich jetzt wieder jeden, der hier Filmfreak ist, eigentlich gar keine Filme mehr schaue. Also da habe ich andere Hobbys und Leidenschaften, aber irgendwie muss dann auch mal Schluss sein. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die machen das, die können nicht genug von kriegen, die gucken, die ziehen sich einen Film nach dem anderen weiter rein. Ich gehöre da nicht dazu. Ich bin auch nicht das wandelnde Filmlexikon, aber genau, ich brauche dann tatsächlich ein bisschen Abstand, aber ich gehe sehr gern ins Kino. Für mich ist auch Kino an sich nach wie vor sehr symbolisch und emotional aufgeladen, weil es auch zur eigenen Sozialisierung beigetragen hat. Kann ich gerne was gleich erzählen, wenn du möchtest.
Ja, gerne. Mach ruhig weiter.
weil du auch eingangs gefragt hast, wie wir zum Kino kommen. Also ich glaube, Im besten Fall suchen wir uns alle irgendwann einen Job aus, mit dem wir uns identifizieren können, wo wir gerne hingehen. Und für mich waren das immer Orte, die mich in irgendeiner Form inspiriert haben. Und das war tatsächlich für mich meine Sozialisation in der Kleinstadt, in Aschaffenburg, das dortige Programmkino. Das Casino, das auch von unserem Geschäftsführer betrieben wird, also von Christopher Bausch, das ist sozusagen sein eigentliches Baby, bevor er hier in Frankfurt die Arthouse-Kinos übernommen hat. Und ich habe dort meine Jugend verbracht, ich bin dort aufgewachsen und habe natürlich viel Zeit im Kino verbracht und auch kennengelernt, was abseits des Mainstreams, also abseits der Kinopaläste von Cineplex und Kinopolis, was überhaupt in der Filmlandschaft existiert. Das hat mich sehr früh, sehr in sehr jugendlichen Jahren geprägt und ich fand die ganze Atmosphäre toll. Also ich fand die Art, wie Kino dargeboten wird, dass das oftmals mit Einführung verbunden war, mit einer gewissen Brisanz, Resonanz, hatte alles irgendwie auch eine Relevanz. Es war nicht einfach nur stumpfer Konsum, sondern es hatte irgendwie eine Bedeutung. Und dann hat man sich da so immer mehr reingefuchst und da war schon eigentlich sehr, sehr früh klar, unabhängig davon, wie der Werdegang dann gelaufen ist, die Idee, im Kino vielleicht mal zu landen, ein eigenes Kino zu machen oder Kino zu machen, das war immer irgendwie da. Mhm. In meinem Fall hat sich die Situation dann einfach gegeben durch persönliche Gespräche und das Angebot von Christopher Bausch, weil wir uns privat dann auch kannten, dass ich nach Frankfurt gekommen bin. Aber ich finde, dass der Ort Kino nach wie vor sehr große Bedeutung hat, gesellschaftlich. Es wird nicht mehr so sehr... In Deutschland, ich muss mich korrigieren, in Deutschland hat das Kino vielleicht nicht mehr die Relevanz, wie es mal hatte. Mhm. Und wir reden jetzt hier nicht von Publikumszahlen, sondern wirklich von der gesellschaftlichen Bedeutung. Ich bin da wirklich ganz oldschool oder ich bin wirklich die Generation, die das noch so sieht. Ich finde, im Kino findet Diskurs statt. Mhm. Kino öffnet das Tor zur Welt. Man kann dort Filme sehen, die man sonst nirgends sieht. Man kann argumentieren, ja, das gibt es ja alles auch im Streaming, alles gut. Aber was gibt es Schöneres als nach einem brisanten, polemischen, aufrüttelten Dokumentarfilm im Anschluss noch mit den Filmemachern im Kino zu diskutieren, alternative Meinungen zu hören. Ja, das ist für mich sehr wichtig. Das macht für mich Filmkultur aus, das macht für mich der Ort Kino aus. Und ein Schlusssatz, weil ich kann hier ewig weiterreden über das Kino schwärmen. Kino ist vor allem auch für die Demokratie ein sehr, sehr wichtiger Ort, weil niemand ausgeschlossen wird. Also wir befinden uns gerade in einer Zeit, wo von allen Seiten die AfD Prozentpunkte sammelt in der Gesellschaft. Das beängstigt uns natürlich auch. Ich muss an der Stelle sagen, das Erste, was die AfD wahrscheinlich machen würde, wäre Kulturorte schließen. Mhm. Also, und freie Kulturorte vermissen wir alle erst, wenn sie weg sind. Das heißt, auch wenn das schöne Nachbarschaftskino bei euch im Kiez da ist und ihr selbst noch nie selbst dort wart, sobald es geschlossen hat, wird es doch vermisst. Mhm. Also es trägt zum Stadtbild bei, es trägt zur Gesellschaft bei, es trägt zur kulturellen Teilhabe bei.
Ja.
Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geschwallt.
Nee, ich muss aber gerade auch versuchen, ein bisschen noch mitzukommen. Nette Anekdote übrigens aus meiner Heimat, aus Wolfsburg, das Delfin-Kino, was ich vorhin schon privat kurz erwähnt hatte. Es gibt in Wolfsburg ein Multiplex-Kino und das Delfin-Kino, das erste Kino Wolfsburgs. Und so Anfang der 2000er hatte das finanzielle Probleme und war kurz davor zu schließen. Dann hat diese Multiplex-Kette, die halt in Wolfsburg ist, dieses Kino aufgekauft und nach einem Jahr Betrieb gesagt, mit so einer Art Kino kann man kein Geld mehr verdienen und hat es wieder zugemacht, bis es dann der ursprüngliche Inhaber wieder aufgemacht hat. Mhm. Und es läuft bis heute. Ja, also ich finde das spannend gerade, weil diese gesellschaftliche Relevanz, ich frage mich, inwieweit das quasi bei uns, quasi bei so Filminteressierten, da ist es bewusst, da ist es wahrnehmbar. Ich frage mich, inwieweit es beim Mainstream-Publikum noch anwesend ist. Weil das ist auch viel, zum Beispiel, ich finde es auch interessant, was du vorhin gesagt hast, ihr seid ein Arthouse-Kino und ihr wollt eben auch Filme zeigen, die dann eben keine Mainstream-Blockbuster sind, aber ihr müsst auch drauf gucken, dass es kommerziell irgendwie machbar ist. Ja? Und da ist dann halt, also ich finde es, wie ist das so am ist es schwierig, das in einen Einklang zu bringen, Arthouse und kommerziell?
Ja, da wird es viele verschiedene Meinungen geben. Ich kann jetzt nur für uns sprechen. Wir brauchen natürlich zukräftige Filme, um Publikum an uns zu binden, um einfach auch Gehälter bezahlen zu können, so profan das klingt. Erfolgreiche Filme ermöglichen aber auch kleine Filme. Also wir haben uns immer auch so einen kleinen Kodex oder einen kleinen Schlüssel, wo wir auch Filme zeigen, die vielleicht sonst in Frankfurt nur das Filmforum Höchst oder die Kollegen vom Malseen-Kino zeigen würden. Hm. Also wirklich kleine Filmkunst, die uns aber so begeistert, um sie einfach aufführen zu wollen. Natürlich sitzen da am Ende nicht unbedingt 500 Leute in dem Film, aber wir haben es zumindest versucht. Und das gleicht sich quasi mit, ja, ich sag mal, Arthouse-Komödien, mit französischen Komödien, mit Kassenschlagern aus. Also diese Mischkalkulation, die muss schon auch da sein, vor allem wenn man es im kommerziellen Sinne betreibt. Befindet man sich in der privilegierten Situation eines kommunalen Kinos, ist also quasi von der Stadt gefördert, vom Staat gefördert oder von irgendjemandem privat und muss nicht zwingend auf die Zahlen schauen, auf die Besucherzahlen, dann kann man natürlich ganz kunterbuntes Programm anbieten. Privat finde ich es aber eher schwierig, wenn man am Publikum vorbeiprogrammiert. Also es gibt nichts Langweiligeres, als mit irgendeinem Filmfreak in einem Raum zu sitzen, der tolle Ahnung hat von Film und auch die ganze Filmgeschichte schon gesehen hat, das dann aufführen möchte, aber am Ende sitzen halt dann die 2-3 elitären Leute drin, die er auch erwartet und sonst niemand. Das ist nicht Sinn der Sache. Also Film hat eine Relevanz, Film gehört aufgewertet, Filmkultur ist wichtig und man muss das Publikum einfach auch wieder ans Kino, an Filmkunst gewöhnen. Stichwort Mainstream, die Frage kann ich nicht beantworten. Mainstream-Publikum ist weder besser noch schlechter. Aha. Die Leute wollen unterhalten werden. Dafür sind Blockbuster da. Dafür ist das Kino da. Mhm. Das ist völlig okay. Es ist ein ganz anderer Branchenkomplex als jetzt der Programmkino- und Arthouse-Bereich, muss man ganz klar sagen. Also natürlich kann auch ein guter Marvel-Film eine moralische Botschaft vermitteln oder macht das in der Regel auch. Aber ob das die Leute dann wirklich noch so zum Nachdenken animiert und ob der Film dann wirklich noch Wochen später nachhalt, das weiß ich nicht. Ich wünsche es mir, ich hoffe, dass Menschen Film nicht nur als Konsumgut betrachten, sondern wirklich auch als Kunstform. Gesellschaftlich und auch durch die politische Situation und auch die Abwertung von Filmförderung, muss ich sagen, sieht das leider gerade nicht so aus. Das leider bin ich ein bisschen kulturpessimistisch, aber zum Glück befinden wir uns hier in einer Bubble unter Filmfreaks und Filmgleichgesinnten.
Ich finde das richtig spannend, das wollte ich sowieso später auch ansprechen, weil es in den Filmnews noch grob thematisiert wird, aber quasi immer diese sehr scharfe Abtrennung zwischen Arthouse und Blockbuster sozusagen. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die gerade durch so die Marvel-Ära und sowas deutlich leichter trennbar ist. Ich weiß auch, dass zum Beispiel Guardians of the Galaxy 3 im Dorado gezeigt wurde, wobei das Dorado jetzt auch der frischeste Neuzugang ist von den Arthouse-Kinos und quasi auch noch irgendwie eine andere Position hat als das Cinema und das Harmony. Aber wenn ich zum Beispiel an Barbie denke, weil Barbie definitiv ein Blockbuster ist, Barbie der erfolgreichste Film des Jahres, würdest du den nicht als Arthouse bezeichnen? Oder also was ist dein Statement zu Barbie generell? Dem Film? Vielleicht später auch der Puppe, mal gucken, wie weit wir kommen.
Ich habe ihn zweimal gesehen, ich fand ihn wirklich witzig. Ist ein absoluter Kinoblockbuster, er macht Spaß. Ich fand es unfassbar bewegend, wie viele junge Menschen sich den angeschaut haben, auch kostümiert. Ne? Also dieser ganze Barbenheimer-Hype, auch mit Kostümierung ins Kino zu gehen, war ein voller Erfolg. Das hat den Kinosommer sowas von gerettet.
Ja.
Ich finde den Film wirklich gut. Greta Gerwig hat da tolle Arbeit geleistet. Es ist ein Schauspielensemble, also die spielen sich alle gegenseitig an die Wand. Wobei ich persönlich sogar Ryan Gosling noch besser fand als Margot Robbie, hat ein bisschen mehr Leinwandpräsenz. Wollte ich nicht sagen, weil ich bin nicht Ryan Gosling-Fan, aber ich muss dabei bleiben. Ja, ich habe mich wirklich überzeugt. Der Film macht absolut Spaß und kann mir vorstellen, dass es auch ein Kultfilm wird und der immer wieder mal aufgeführt wird, eben auch mit diesen Motto-Partys. Kann ich mir auch vorstellen, dass wir das durchaus auch anbieten werden.
Ja, aber das ist ja auch so. Ich finde, das ist einer dieser Filme, der diese beiden Welten irgendwie miteinander vereinen kann, weil er wirklich gesellschaftlichen Diskurs nahe bringt, aber finde ich auch verständlich nahe bringt, weil du hast eben zum Beispiel gesagt, die Filmelite, die zwei Leute, die dann da in diesem abstrakten Film sitzen, aber bei Barbie wird auch oft kritisiert, dass er halt relativ on the nose ist oder plakativ mit seiner gesellschaftlichen Botschaft, wobei er halt damit am Ende trotzdem halt auch beim Mainstream-Publikum ankommt, wobei es immer noch Leute gibt, die offensichtlich den Film nicht verstanden haben, wenn sie behaupten, dass der Männerhass propagiert oder ihn halt nicht gesehen haben. Also alles kann ich mir nicht erklären, aber das finde ich so. Also siehst du da noch mehr Potenzial, dass es mehr Filme gibt, die so einen gesellschaftlichen Diskurs anregen, aber auch finanziell erfolgreich sind? Oder haben wir bei Barbie vielleicht einen Glücksgriff, weil jeder die Figur Barbie kennt?
Machst du auch wieder ein Riesenthema auf, wo man allein das zu dem Thema eine ganze Folge sprechen kann. Auch hier versuche ich es kurz zu machen. Barbie ist vor allem ein Marketingfilm. Da wurde so viel Budget und in Marketing schon ein halbes Jahr vorher für Social Media rausgeballert. Der Film wurde aufgebaut, der wurde gemacht, der wurde zum Kult quasi wirklich stilisiert. Es gibt ja auch die Meinung, dass Barbie von Mattel als Werbefilm gehandelt wird. Das glaube ich persönlich nicht und das ist nicht so. Natürlich spielt Mattel eine große Rolle und finde es auch wichtig, dass sie sich vielleicht mit ihrer Puppe neu positionieren. Ne? Mhm. Dafür steht der Film ja auch für modernen Feminismus. Aber auch da gehen die Meinungen auseinander. Nein, ganz allgemein, Barbie ist ein Blockbuster. Ob das Arthouse ist, da gehen die Meinungen auseinander. Ich kann sagen, es ist eine anspruchsvolle Komödie. Mhm. Ist das wiederum Arthouse? I don't know. Im besten Fall kommen Menschen ins Kino, erstmalig wieder mal ins Kino, schauen Film. Sehen den Film in einem tollen Ambiente, also bei uns im Eldorado-Kino, und kommen einfach wieder, lassen sich inspirieren. Hey, hier finden ja noch andere Filme statt. Was ist das eigentlich? Ich kenne das nicht und kommen wieder. Also das ist erstmal so der Effekt, den wir uns erwarten und wünschen. Mhm. Aber völlig unabhängig davon, mein Gott, es gibt Leute, die gehen nur ein, zwei Mal im Jahr im Kino und wenn sie jetzt nur Barbie gesehen haben oder nur Oppenheimer, mein Gott, dann haben sie einen tollen Film im Jahr gesehen, das ist doch schon mal was.
Ja.
Und das waren jetzt Filme wirklich... Das sind die zwei herausragenden Beispiele, wie Kino funktioniert. Mhm. Der Diskurs findet statt, man spricht über das Thema, man spricht über den Film, man spricht über die Entstehungs- und Produktionsbedingungen, man spricht über den modernen Feminismus, über die Rolle der Frau, über die Puppe Barbie, das ist ja allein schon, ne? Das ist ja das Thema. Und es halt nach, wirklich alle Leitmedien haben sich dazu positioniert und was kann man sich mehr wünschen? Also ja. Da hat ein Film einfach gerade einen Wahnsinnserfolg. Er hat einen Zeitgeist getroffen, von jung bis alt. Und man kann mit seiner Oma drüber diskutieren, man kann mit seiner 7-jährigen Tochter drüber diskutieren. Also das ist Kino und deswegen würde ich da diese Trennlinie gar nicht ziehen wollen. Jetzt irgendwie zwischen Mainstream und Arthouse. Es ist ja generell auch ein bisschen so ein Marketingbegriff.
Ja.
Also kurzum noch gesagt, der Arthouse-Film, der als der anspruchsvolle Film gilt, hat ja auch oftmals wesentlich ein geringeres Budget als eine US-Blockbuster-Produktion. Das heißt, dass allein vielleicht beim Thema Special Effects und so weiter gespart werden muss oder auch bei einem Schauspielensemble. Also oftmals liegt es auch am Budget. Ne?
Das war, ich hatte auch gerade noch eine andere Frage notiert gehabt, weil du den Begriff auch, oder weil wir den ja sowieso die ganze Zeit sagen, Arthouse-Kinos, was wahrscheinlich auch wieder ein großes Thema ist, was überhaupt Arthouse bedeutet. Ne? Weil man sagt das sehr oft und man denkt immer, man weiß, was man damit meint. Du hast jetzt eben gesagt, Arthouse gleich anspruchsvoller Film sozusagen. Ist das die Definition für dich oder geht das noch weiter?
Für mich persönlich ist es das. Auch bei uns im Team gehen dann die Meinungen auseinander. Also es ist jetzt als geschützter Begriff, also es ist kein geschützter Begriff, es ist sehr dehnbar. In unserem Bereich ist es der europäische Film, der Fokus auf den europäischen Film. Ist natürlich auch Blödsinn, es gibt nicht nur Arthouse in Europa, es gibt wunderbare Arthouse-Filme aus Lateinamerika, aus Japan, aus den USA. Das ist natürlich auch Blödsinn. Ich würde wirklich so State of the Art sagen, es ist mittlerweile einfach nur eine Abgrenzung auch vom Publikum. Also Menschen, die sich wirklich für Filmkunst begeistern, ist Marvel jetzt keine Filmkunst, natürlich ist es das, aber eine ganz klare Abgrenzung zwischen Mainstream-Blockbuster-Filmen und vielleicht unabhängigen Filmen, also Filme, die einfach auch Autorenfilme sind, die vielleicht aus eigenen Mitteln tatsächlich finanziert sind. Also das ist eher so ein Filmwirtschaftsbegriff oder auch eine Publikumsabgrenzung. Auch wir sind da ja auch überhaupt nicht festgelegt. Also wie du auch gesagt hast, auch wir haben Guardians of the Galaxy 3 gespielt. Warum haben wir das gemacht? Weil wir die Möglichkeit hatten. Wir hatten zu der Zeit keinen Film, den wir ins große Haus, ins Eldorado disponieren konnten. Also haben wir es einfach versucht. Wir versuchen unser Eldorado generell als OMU-Kino zu etablieren, also Originalversion mit Untertiteln. Diese Kopie gab es in Frankfurt zu der Zeit nicht. Also wieso nicht machen? Hat eigentlich ganz gut funktioniert und uns auch bestätigt, dass auch die vielen jungen Menschen, die zu uns in Guardians of the Galaxy gekommen sind, dann auch wieder mal erblickt wurden, indem sie sich vielleicht einen, in Anführungsklammern, anspruchsvollen Film angeschaut haben. Also auch hier Ziel erreicht.
Ich habe ihn übrigens auch im Dorado geguckt und ich bin, der zweite Guardians ist mein Lieblings-Marvel-Film und ich habe mich sehr auf den dritten gefreut und ich freue mich auch sehr darüber, dass ihr immer Original mit Untertitel anbietet. Weil zum einen gucke ich mittlerweile Filme nur noch im Original, weil ich ein Snob bin, beziehungsweise weil ich ein Fan davon bin, den Film als das Gesamtkunstwerk zu sehen, was ist und das ist es nicht, wenn es synchronisiert ist. Und zum anderen gibt es im größten Kino in Frankfurt gibt es auch Vorstellungen in Originalvertonung, aber ohne Untertitel. Und das ist ein Problem, wenn man Filme wie Oppenheimer guckt, die furchtbar abgemixt sind, wo man kein Wort versteht. Und deswegen ist es auf jeden Fall nochmal größten Dank dafür, dass ihr Filme immer in Original mit Untertitel zeigt. Das ist halt auch eine Sache, die man nur aus so einer Großstadt wie Frankfurt oder halt anderen Großstädten kennt. In meiner Heimat gab es einmal die Woche einen Film in der Originalvertonung und bei euch kann man das ja jeden Tag sehen. Ansonsten, wie war das sonntags und montags?
Das ist korrekt, also das ist die Faustregel. Sonntags, montags finden Filme im Original mit Untertiteln statt, also mit deutschen Untertiteln. Festivals, die bei uns laufen, klassischerweise immer mit englischen Untertiteln. Hm. Und ansonsten spielen wir mittlerweile auch immer mehr oder fast schon dauerhaft Filme auf Englisch mit deutschen Untertiteln in der Harmonie und im Eldorado. Es ist aber abhängig. Also Sonntag, Montag kann man sich generell merken und dann ist es wirklich titelbezogen.
Hm. Genau, sieht man ja auch immer auf der Website an.
Korrekt.
Genau. Du hast vorhin deinen persönlichen Filmgeschmack angesprochen, der wohl abseits von dem ist, was ihr im Kino zeigt. Was ist denn dein persönlicher Filmgeschmack? Kannst du es zusammenfassen?
Tatsächlich ist es mittlerweile so, dass ich mich komplett überraschen lasse. Also ich gehe wirklich gerne, wenn ich privat auf Filmfestival unterwegs bin, ich gehe einfach in eine Vorstellung, habe mir vorher nichts durchgelesen und bin die letzte Zeit aber sehr beeindruckt vom osteuropäischen Kino, von Kino aus dem Balkan, auch persönlich natürlich sehr durchs griechische Kino geprägt, wo ich mich ein bisschen rumtreibe und interessiere. Aber auch nach wie vor Genrefilm, Horrorfilme, viel japanische Filmkunst. Ich kann da und will auch an der Stelle keine speziellen Titel nennen, sondern mir geht es da ums Gesamte. Also natürlich freue ich mich oder natürlich gehört ein Scorsese, der jetzt mit Killers of the Flower Moon ins Kino kommt, zu einem der Filme, die man als Filmfan gesehen haben will oder muss, sage ich mal. Aber es sind vor allem so die kleinen Produktionen, die mich reizen. Also war vor ein paar Jahren das erste Mal auf dem Filmfestival Calo Vivari und war da unfassbar, begeistert von dieser Energie. Es ist ein sehr junges Filmfestival. Also in Osteuropa ist eine sehr junge Filmszene, eine hochkreative Filmszene, die mit wenig finanziellen Mitteln tolle Filme macht. Also wir sind hier wieder im unabhängigen Film. Wir können jetzt nicht von Action- oder Blockbuster-Kino sprechen, aber hier werden wirklich Geschichten erzählt, die in den jeweiligen Ländern, in der Tschechei, in Polen, einfach auch nach wie vor eine Relevanz haben. Also das klingt jetzt vielleicht blöd, weil wir das für uns irgendwie schon abgehakt haben, gesetzt haben, aber Familientragödien, ne? Patriarchstellung, das Thema Homosexualität, das ist wirklich noch Sprengkraft in diesen Ländern. Da führt der Film zum Diskurs. Das ist, was wir jetzt mit Barbie erleben, ist mit einer kleinen unabhängigen Produktion aus der Tschechei in dem jeweiligen Land wirklich eine große Nummer. Und auch nicht alle Kinos dort zeigen zum Beispiel solche Filme. Also auch hier hat Kino und Film noch ein politisches Standing. Und im besten Fall schaffen wir das in Deutschland auch. Wir sind gesellschaftlich vielleicht da ein bisschen weiter, auch wenn ich das nicht bei allen Gesellschaftsschichten glaube, aber es spielt nicht mehr so eine Rolle, jetzt einen Cast zum Beispiel divers zu besetzen. Also ihr seid eine Generation, auch eine Netflix-Generation, eine Streaming-Generation, da ist es nicht nur gefordert worden, es ist mittlerweile etablierter Standard. Man kennt das alles noch anders. Ne? Also dann gab es wirklich, das klingt jetzt auch wieder blöd, aber dann gab es den Quotenbehinderten, den Quotenschwarzen oder sowas, auch was US-Sitcoms angeht. Das wird immer besser und da hat Netflix zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, Vorarbeit geleistet. Aber jetzt habe ich wieder ausgeholt. Also ich mag mittlerweile Filme, die mich komplett überraschen, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Wenn man tausende Filme gesehen hat irgendwie in seinem Leben, dann sind es wirklich Produktionen, die einen nur mitnehmen können, von denen man vorher gar nichts gehört hat.
Ja, definitiv. Das ist ja auch dieser Diskurs, der gleich auch nochmal von den Filmnews aufgegriffen wird, den Scorsese, den wir ja auch später nochmal besprechen, quasi eröffnet hat mit seinem, dass Superhelden-Kino nicht Kino ist, wo er häufig missverstanden wurde. Er hatte darüber, glaube ich, nochmal einen Artikel geschrieben in der New York Times, weil es so klang, als wären die Filme wertlos, weil er sie abgewertet hat als Theme Park Rides. Wobei er genau das meinte, also was du meintest. Du gehst in einen Kinosaal rein und du wirst von dieser Geschichte aufgenommen und du gehst aus dem Kinosaal raus und dann hast du diese Geschichte konsumiert. Aber halt nicht, dass du es so seriell hast wie bei einem Marvel-Film und dass du immer nur das guckst, was du schon kennst, sondern dass du eben halt dich auf etwas einlässt. Mhm. Das ist halt, das ist auch so eine Sache, die dann halt öfter verloren geht, die man bei euch zum Beispiel halt auch findet oder eben bei Filmfestivals. Letzte Frage, bis wir dann weitergehen zu den Film News. Du dich hat aber immer Kino auch als Veranstaltungshaus und als quasi als Dispositiv interessiert. Aber warst du auch mal interessiert an der hinter der Kamera Position? Also hast du vielleicht selber mal irgendwas gemacht in die Richtung oder mal drüber nachgedacht? Mhm.
Ja, die Überlegung gab es. Es gab natürlich in der Jugend in meiner Heimatstadt Kreativ- und Medienwerkstätten. Da habe ich mich früh ausprobiert, kleine Kurzfilme gedreht auf Hobbyniveau. Habe dann, als ich im Journalismus tätig war, auch Beiträge geschnitten und geschrieben. Also ich bin eher ein Texter tatsächlich. Mhm. Als jetzt zum Beispiel Kamera oder Ton zu machen, das interessiert mich sehr, aber es war dann einfach anders. Der Werdegang war ein anderer. Aber die Frage war jetzt, ob ich mir vorstellen könnte.
Oder ob du dich mal ausprobiert hast. Weil wir haben bei uns im Podcast immer die eine Frage, die wir prinzipiell immer jeden stellen. Wenn man alle Möglichkeiten der Welt hätte, welchen Film würde man machen?
Ja. Ah, okay.
Genau. Ja. Mhm. Da ist halt so, gerade wenn du sagst, du bist eher Texter, liegt da irgendwo in Aschaffenburg in einer Schreibtischschublade noch so ein Treatment oder ein 120-seitiges Drehbuch oder.
Selbstverständlich für die teuersten Filmrechte aller Zeiten schon verkauft. Ne? Darf ich noch nicht drüber sprechen?
Ja.
Nein, Blödsinn. Ich habe eine Zeit lang wirklich privat viel geschrieben. Schreibe auch sehr, sehr gerne, aber jetzt tatsächlich nicht im kreativen Bereich, was Filme angeht.
Ach so, okay. Also
muss ich ganz klar sagen. Ich habe einfach auch gemerkt, über das Ausprobieren der letzten Jahre, ich bin Macher, ich bin Praktiker, kein Theoretiker. Mhm. Ich veranstalte sehr gerne. Ich mache Formate für die unterschiedlichen Zielgruppen und Communities. Ich finde es schön, wenn die zusammenkommen, wenn man einfach einen Ort hat. Das können wir hier in der Großstadt bieten. Im ländlichen Raum oder auch beispielsweise in unserem Kino in Aschaffenburg ist das wirklich wesentlich schwieriger, diese Formate zu installieren, weil da dann doch das Publikum fehlt oder das breite Interesse. Ich finde es aber einfach toll, Leute an einen Ort zusammenzubringen, also Gleichgesinnte zusammenzubringen, die sich im besten Fall kennenlernen, die sich da austauschen, Freundschaften schließen, wiederkommen. Also der soziale Ort, der soziokulturelle Ort Kino oder Veranstaltungshaus finde ich sehr, sehr wichtig in Zeiten wie diesen, wo sich jeder quasi nur hinter seinem Bildschirm versteckt oder auch manchmal gar nicht mehr das Haus verlässt. Von unschätzbarem Wert, wenn man das auch noch so kennt. Ja, das ist so mein Credo tatsächlich. Das würde ich gerne auch weitermachen und das ist so meine Position.
Alles klar, dann würde ich sagen, dann gehen wir mit dieser Position mal über in den Einspieler, den Felix netterweise halb krank noch für uns vorbereitet hat. Man wird es gleich ein bisschen hören. Es geht um die Film-News, würde ich sagen, Mats ab.
Film-News. Der Streik hat ein Ende. Nach satten 146 Tagen konnte sich die WGA, kurz für Writers Guild of America, mit den großen Produktionsstudios in Hollywood auf einen neuen Deal einigen. Zwei Kernthemen konnten hierbei durchgeboxt werden von den AutorInnen. Erstens sorgt der neue Deal für eine deutliche Erhöhung der Basisbezahlung für die Arbeit und die Gewinnbeteiligung an Streaming-Produktionen für die Schreibenden. Zweitens wurden neue Regelungen festgelegt, die das Arbeiten mit und durch künstliche Intelligenzen an Skripten vereinheitlichen. Studios dürfen fortan nicht ohne die Erlaubnis von den jeweiligen AutorInnen Drehbücher an KIs geben zum Lernen, Anpassen etc. oder gesamte Drehbücher durch KIs erstellen lassen. Was das für den Streik der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA bedeutet, bleibt noch abzuwarten. Golden Globes werden Mainstream. Der Kram, der die großen Filmpreise bekommt, hat oft niemand gesehen. Dieser plump formulierten Kritik möchten nun die Golden Globes entgegnen, indem sie eine Kategorie für den besten Blockbuster einführen wollen. Das bedeutet, dass diesjährige Kassenschlager wie Barbie oder Oppenheimer nochmal die Chance auf einen Preis bekommen. Allerdings gehören in diese Kategorien auch Filme, die ein vergleichsweise schlechtes Boxoffice-Ergebnis eingefahren haben, wie Mission Impossible 7, Indiana Jones 5 oder The Flash. Grundvoraussetzung ist, dass die Filme international mindestens jeweils 150 Millionen Euro eingespielt haben müssen und 100 Millionen an den US-Kinokassen. Dadurch fallen beispielsweise Produktionen aus China oder Indien weg, die keinen internationalen Release bekommen haben. Allerdings dürfen wohl auch Streaming-Produktionen von Netflix und Co. in der Kategorie antreten. Opa Martin mag Marvel immer noch nicht. Regielegende Martin Scorsese hat mal wieder bekannt gegeben, was er von großen Hollywood-Produktionen wie dem MCU hält. Im Kontext der Kinolandschaft nämlich gar nichts. Blockbuster-Filme würden weiterhin unsere Kultur bedrohen, weshalb er vor allem junge Independent-Filmschaffende auffordert, dagegen anzugehen. Man solle weg vom Manufakturkino und wieder hin zur Erschaffung eines Werkes, welches man nicht mit dem Verlassen des Kinosaals wieder vergisst. Ja, dann mal gutes Schaffen. Und noch eine Info für uns hier in Hessen. Im Oktober wird der Hessische Film- und Kinopreis verliehen und ein paar Tage später werden Gewinnerfilme auch im Frankfurter Arthouse-Kino Cinema gezeigt. Also, lohnt sich.
Ja, das sind natürlich mal wieder 5 Fässer gefühlt, die da in dem Film jetzt drin sind. Ich bin sehr traurig darüber, dass Felix nicht dabei ist, weil das alles so große Themen sind, wo er bestimmt auch gerne was zu gesagt hätte. Martin Scorsese hatten wir ja eben schon kurz besprochen. Und über diese ganze Marvel-Sache, ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass das jetzt schon wieder im Diskurs stand und warum das immer wieder hochgeholt wird. Ich weiß gar nicht, ob der Begriff Manufaktur richtig gewählt ist, weil eigentlich heißt Manufaktur ja handgemacht und so. Und das wäre ja eigentlich gut, wenn, ich weiß nicht, ob das ein Redaktionsfehler war oder ob Martin Scorsese das so gesagt hat. Aber ja, das finde ich auf jeden Fall spannend, weil er sagt, das Blockbuster-Kino unsere Kultur bedrohe. Würdest du das unterschreiben? Also ich will auch nicht immer nur die ganze Zeit darüber sprechen, aber
ja, ich verstehe,
das finde ich jetzt eine interessante Aussage.
Ich verstehe, was du hinaus willst. Scorsese als Kino-Ikone, als Legende mit wegweisenden Titeln hat natürlich eine starke Meinung, die wird dementsprechend auch aufgegriffen. Er wird oft missverstanden, glaube ich, irgendwie. Also auch er hat jetzt, er hat anspruchsvolle Filme gemacht, aber er hat auch Unterhaltungsfilme gemacht und er hat auch Filme gemacht, die, über die wir vielleicht nicht mehr so sprechen, lieber nicht gerne sprechen wollen. Ich glaube, ihm geht es wirklich auch um das Publikum. Ein Publikum, das ausschließlich in diesen, wie er es nennt, Movie Park Ride, war das der Begriff, genau, ja. Der quasi nur noch stumpf unterhalten wird, also die intellektuelle Stimulation fehlt, das kritisiert er scharf, das darf er auch kritisieren, aber es ist jetzt auch nur eine Meinung, ne? Also wie ich anfangs schon gesagt habe, der Mainstream-Blockbuster hat genauso seine Daseinsberechtigung wie der kleine Indie-Hit, aber natürlich müssen wir darüber sprechen, wie die Zukunft auch von Marvel aussieht. Also wie weit gehen die Fans, das Publikum das noch mit? Will man das noch sehen? Persönlich beobachte ich da auch einen gewissen Werteverfall oder Niveauverfall. Die neuen Marvel-Filme sind jetzt nicht mehr die stärkeren. Aber ja, was soll ich sagen? Es ist seine Meinung, über die kann man sprechen. Er gehört halt auch zur älteren Riege. Er kennt das Kino noch in den goldenen Zeiten. Er vermisst diese Zeiten. Er hat sich auch selber schon für tot erklärt. Dann hat er es wieder zurückgerudert. Jetzt macht er doch wieder Filme für die große Leinwand. Beziehungsweise hat auch immer gesagt, Filme sind für die große Leinwand. Also ist ein bisschen schwierig. Vielleicht finde ich es interessanter, was ein junger Filmemacherin dazu sagen würde.
Ah ja. Bist du ein Marvel-Mensch? Hast du die Filme gesehen?
Nee, gar nicht. Nagel mich bitte nicht fest. Ich kenne einige natürlich, ja. Aber bitte nicht ins Detail.
Nee, das lässt mich auflaufen. Voll. Das fand ich einfach nur interessant, ob das generell so ein Ding ist, für das du dich interessierst. Ich glaube einfach, meine These, ich auch als junge Filmemacher natürlich, der dann im Endeffekt da befragt wird, was ich auch schon öfter gehört habe, ist, dass so in den 50er, 60er Jahren jeder Film, den man im Kino gesehen hat, ein Western war. Und dass halt so eine Laufbahnproduktion war, dass man immer wieder ähnliche Geschichten gesehen hat, die über die man heute kaum noch spricht. Also alle, die eben dann nicht ein Spielmanns Lied vom Tod waren oder so, sondern halt quasi auf diesen Zug drauf aufgesprungen sind. Und dass das eine Phase war, die vorbei ist und dass die Superheldenfilme definitiv auch eine Phase ist, die vorbeigeht und die, finde ich, auch gerade aktiv vorbeigeht. Also die nach Avengers Endgame. Ich bin gespannt, was James Gunn, der Regisseur von Guardians Film, was der jetzt mit dem DC-Universum macht, weil der das nochmal aufleben lassen möchte. Aber ich hoffe einfach, dass das einfach ein Strang ist, der parallel zum Kino existieren kann, ohne dass er, dass dieser Strang das Kino ist, was man kennt. Also es ist, ja. Ich finde auch, um den Sprung zu den Golden Globes zu schaffen, ich bin großer Fan von Preisverleihungen und von Preisen, auch wie dem Hessischen Film- und Kinopreis, wo dann die Filme im Cinema gezeigt und genau, und ich verfolge das immer sehr gerne, auch die Oscars und so. Die Oscars haben genau das Gleiche auch schon versucht, haben dann einen Shitstorm, also mit diesem Blockbuster von wegen auch kommerziell erfolgreichen Film, haben dann einen Shitstorm dafür bekommen und haben es dann doch gelassen. Mal gucken, ob es bei den Golden Globes so wird. Felix hat halt jetzt gesagt, dass auch Filme wie Barbie oder Oppenheimer eine Chance bekommen, einen Preis zu bekommen. Also die haben ja die Chance, diesen Preis zu bekommen. Und das ist genau das Ding, was ja auch das Problem war bei den Oscars, wenn immer wieder gesagt wurde, guckt euch mal Titanic an, guckt euch mal die Herr der Ringe-Filme an, die alle über 10 Oscars gewonnen haben und unfassbar kommerziell erfolgreich sind. Also es ist machbar, einen erfolgreichen Film auch gut zu machen. So, wie wär's, wenn das der Anspruch wäre? Ja.
Also ja, der Anspruch, man darf nicht vergessen, auch die Marvel-Filme, das sind Cash-Cows, das sind Publikumsmagneten, das ist ein eiskaltes, knallhartes Wirtschaftsgeschäft. Ja. Ich glaube, dass die Produzenten und die Geschäftsmenschen da hinten nicht zwingend die Kunst im Vordergrund haben, sondern die wollen einfach ihre Provision einstecken, die wollen die Millionen machen und die sind zu machen mit diesen Filmen. Also warum nicht Fortsetzungen drehen? Also aus wirtschaftlicher Sicht, warum sollte man das nicht machen? Ne? Ja. Solange das funktioniert im Kino. Aber natürlich ist diese Diskussion mit, ist nur ein erfolgreicher Film am Boxoffice, auch ein relevanter Film, mühselig, weil damit wertest du ja quasi, ich sag's ganz knallhart, 99% der Filmlandschaft, der internationalen Filmlandschaft ab, weil wenn man sich die Top 10 anschaut in den Jahrescharts, sind nun mal 5 Filme, die wirklich herausstechen, herausragen mit gigantischen Einspielergebnissen, mit die vielleicht auch die Millionen Besucherzahlen hier auch in Deutschland knacken, das schafft ja sowieso fast kaum noch ein Film. Aber also da würde ich mich wirklich ganz stark dagegen positionieren, dass nur wirtschaftlich erfolgreiche Filme auch gute Filme sind. Da habe ich eine andere Auffassung zu.
Ja, definitiv. Gibt es so eine spürbare Fragmentierung vom Publikum in den letzten Jahren? Also dass es weniger passiert, wie es jetzt bei Barbie zum Beispiel der Fall ist, dass alle Leute dieses eine Jahr in einen so einen Film gehen, sondern dass es mehr aufgespalten ist sozusagen?
Ich kann ich jetzt nicht präzise beantworten. Ich beobachte tatsächlich, wie gewisse Hypes auch entstehen. Also Barbie und Oppenheimer ist jetzt natürlich das prominenteste Beispiel, auch durch die Kampagne mit Barbenheimer, die sehr gut funktioniert hat. Wir haben aber auch beobachten können, dass der letzte Film, Asteroid City von Wes Anderson, wieder ein Publikum angesprochen hat. Ein junges Publikum, die vielleicht die alten Wes Anderson-Filme gar nicht kennen, sprich, die durch seinen herausragenden visuellen Stil erstmalig ins Kino gegangen sind und vielleicht so im besten Fall die Filmografien rückwärts wieder aufarbeiten wollen. Das Gleiche beobachten wir gerade mit dem neuen Film von Carlos Meki, Fallen Leaves. Unfassbar, was das für ein Erfolg ist, hätte ich persönlich nicht dran gedacht. Die letzten Carlos Meki-Filme haben ihr Publikum erreicht. Das ist einer der 10 europäischen Arthouse-Regisseure seiner Zeit. Also kommt man nicht dran vorbei. Finnisches Kino, was wissen wir von finnischem Kino? Gar nichts außer Carlos Meki. Nichtsdestotrotz ist jetzt irgendein viraler Hype entstanden, der junge Leute, ich rede bewusst von sehr jungen Leuten, in diesen Film gehen lässt. Und wer die Filme von Carlos Meki kennt, der weiß, dass die einen sehr verschrobenen, kauzigen Stil haben. Das ist nicht jedermanns Sache. Und das beobachte ich schon, dass mittlerweile Menschen wieder sich trauen, in Filme zu gehen, die sie vielleicht vorher nicht angeschaut haben. Also, um es kurz zu machen, ich glaube, so eine Übersättigung auch am Mainstream ist gerade da. Also ich glaube, der Anspruch wird auch von einem Publikum gesucht, die sonst vielleicht nur in die großen Cinestars gehen und jetzt sich mal ausprobieren, was sonst noch eigentlich geht.
Das ist natürlich das Ding, dass da dann auch die Plattform für da sein muss, dass man überhaupt die Möglichkeit bekommt, sich auszuprobieren. Meine Freundin zum Beispiel, die hat hier in der Pupille Der Mann ohne Vergangenheit geguckt, auch Carlos Meki-Film, und dadurch ist sie plötzlich völlig hin und weg gewesen von diesem Regisseur und befindet sich gerade in Finnland, as we speak, und möchte dort diesen Film gucken, auf Finnisch mit englischen Untertiteln. In Helsinki wird das wahrscheinlich möglich sein. Aber das finde ich auch voll interessant, dass gerade du diesen Film jetzt auch ansprichst, weil bevor das alles war, habe ich auch noch nie von Carlos Meki gehört. Also es ist auch so ein Ding, gerade das europäische Kino, was in Europa oder gerade, also vor allem in Deutschland, wirklich eine relativ geringe Position hat. Besonders gerade beim Mainstream-Publikum. Wenn man als Deutscher an deutsches Kino denkt, denkt man an Til Schweiger, denkt man an Matthias Schweighöfer und diesen ganzen Kram, denkt man an Elias Mbarek, der mittlerweile da auch so die nächste Generation abbildet, würde ich sagen. Aber man hat eben diese kleineren Filme selten im Blick. Ich finde, es gibt gerade in den letzten paar Jahren auch viele, viele tolle deutsche Filme, aber es bleibt immer so die Scheu davor, sich Filme anzugucken, die aus einem Land sind, dessen Sprache man nicht spricht, habe ich das Gefühl. Ich war auch immer, wenn ich in die Heimat fahre und erzähle, ja, ich habe gestern Der schlimmste Mensch der Welt geguckt auf
Norwegisch,
genau, auf Norwegisch mit deutschen Untertiteln. Was, du guckst ja einen norwegischen und Drive My Car, ein japanischer Film, gut, ist jetzt kein Europa mehr, ne, aber halt japanischer Film auf Japanisch mit deutschen Untertiteln, dass das alles so befremdlich wirkt, wenn man halt nur die Sachen gewohnt ist, die eben auf Deutsch oder Englisch sind. Und deswegen finde ich es auch schade, dass was Felix ja auch erwähnt hatte, dass quasi bei dieser Golden Globe-Sache der wirtschaftliche Erfolg vom zum Beispiel chinesischen Markt ausgeblendet wird. Aber das ist halt, also es ist halt der Hollywood-Preis und ich verstehe, wo der Preis damit hingehen möchte, aber das ist dann einfach so, als würde das nicht passieren, dass diese Bollywood-Filme und die chinesischen Filme halt überhaupt, also so massiv wirtschaftlich erfolgreich sind. Ja,
die Diskussion ist natürlich sehr westlich zentriert. Ja. Also wenn wir von den Globes oder von Oscars sprechen, das sind relevante Filmpreise für westliche Filmnationen, natürlich vor allem für die USA als große Filmnation. Was wir nicht vergessen dürfen, China hat, glaube ich, mittlerweile einen wesentlich größeren Output an Filmen, die hierzulande nur auf spezialisierten Filmfestivals gezeigt werden, die dort aber Milliardengewinne einfangen. Also die haben natürlich dort ihre ganz eigenen Preisverleihungen, die für uns jetzt nicht so die Rolle spielen. Ich bin aber überzeugt, auch durch die globale Situation mit dem Land China, dass auch in den kommenden Jahren sehr viel chinesische Filme auch ins Kino kommen, auch nach Deutschland. Deutsche Filmverleiher sich dem chinesischen Film widmen werden, weil da ist natürlich von Action, Blockbuster bis auch Indie-Feinkost alles zu haben.
Ja, und ich glaube auch, dass dass da auch dann wieder so ein offensichtlicher Kulturdiskurs stattfindet, wenn hierzulande eben diese Filme gezeigt werden und auch Aufmerksamkeit bekommen, weil also kulturell einfach noch unterschiedlich getönt ist sozusagen, gerade wenn man das halt nicht gewöhnt ist. Ich weiß noch, als ich meine Weisheitszähne rausbekommen habe, da hat mein Zahnchirurg sich nebenbei mit der Assistentin unterhalten, hat über Squid Game gesprochen. Aha. Also Squid Game, die Netflix-Serie, ja. Und da meinte er so, ja, die Koreaner, die machen da ja immer irgendwie was sowas Komisches oder das ist ja immer alles so anders, was so latent rassistisch gefärbt war, sein Kommentar, aber er meinte halt, ne, dass es halt einfach andere Sehgewohnheiten sind, die er hat. Was ich auch bei Parasite zum Beispiel beobachtet habe, der halt einfach sehr anders erzählt ist im Vergleich zu den Hollywood-Konventionen, die wir hierzulande gewohnt sind. Was dann auch schön ist, dass der Film halt auch im westlichen Publikum angekommen ist, wobei ich das Gefühl habe, dass das dann so auch, weil du es vorhin angesprochen hast, so Tokenism-mäßig war. Also von wegen, ja, jetzt haben wir hier diesen einen koreanischen Film und jetzt können wir ja weitermachen mit Hollywood. Ne?
Ja. Ja, wobei das koreanische Kino auch in den USA immer größere Relevanz hat. Also ich glaube, im koreanischen Kino, gerade durch den Regisseur, dessen Namen mir gerade entfallen ist, da wird noch einiges zu holen sein in den nächsten Jahren. Auch das ist natürlich eine gesellschaftliche Entwicklung. Das koreanische Kino, ich kann an dieser Stelle das Project K Film Festival empfehlen, dass wir Mitte Oktober im Eldorado mitveranstalten werden. Schaut euch den koreanischen Film an und lasst euch auf diese Sehgewohnheiten ein, weil starke Geschichten und vor allem auch die Handhabung, wie der koreanische Film atmosphärisch, musikalisch, aber auch dramaturgisch erzählt wird, das sucht seinesgleichen. Also ist für mich mit auch Speerspitze gerade, wenn man das jetzt mal ganz plakativ so bewerten möchte. Aber ich finde den Gedanken, den du gerade gesagt hast, nochmal sehr, sehr erfrischend, weil ich habe gerade auch wieder festgestellt, wie sehr man sich dann doch in seiner Bubble befindet, weil das Thema Sehgewohnheiten, also als Filmfan, als Filmfreund, es ist noch nichts langweiliger, als 10-mal den gleichen Film miteinander zu schauen. Ne? Und auch wenn der von seinem Lieblingsregisseur, dessen Handschrift man kennt, irgendwann kennt man den visuellen Stil und klar, das kann man abfeiern, aber da gibt es doch so viel Tolles da draußen. Also warum soll ich mich nicht darauf einlassen? Und Sprache ist eine Barriere, ja, das ist klar, deswegen hat die Synchronisation auch nach wie vor ihre Daseinsberechtigung, aber du hast gerade Worst Person in the World angesprochen, das ist ein Zielgruppenfilm, ein Generationenporträt, also wer den nicht geguckt hat irgendwie gerade, dem entgeht ein ganz, ganz starker, toller internationaler Film, also bitte nachholen,
ja.
War auch ein Highlight letztes Jahr bei uns.
Auch wunderbares Drehbuch. Und das finde ich auch schön, wenn das wertgeschätzt wird, dass ein Drehbuch, welches nicht auf Englisch geschrieben ist, halt quasi. Ich glaube, es war sogar auch Oscar nominiert. Oder es war auf jeden Fall im Gespräch dazu.
Es gibt bestimmt wieder Verhandlungen zu einem Remake, zu einem US-Remake. Darauf
tatsächlich, ich bin auf Letterboxd aktiv, diese Social Media ähnliche Filmtagebuch-Plattform. Und da sieht man immer, wenn man auf die Seite von dem Film geht, sieht man immer die 3 meistgelikten Reviews. Und die meistgelikte Review zu dem Film ist, ich kann es kaum erwarten, bis dieser Film Hollywood geremaked wird mit Dakota Johnson. Einfach weil Renate Selvig heißt sie, glaube ich. Sehr ähnlich das zu stimmt, Dakota Johnson. Das stimmt. Aber das wäre auch völlig, also weiß nicht. Ich meine,
ich bin mir sicher, dass da in den Schubladen irgendwo, dass der Film bestimmt auch
noch bestimmt.
Bereits in der US Pre-Production ist, ja.
Muss auch nicht immer funktionieren. Honig im Kopf wurde von Til Schweiger geremaked in Amerika und war ein Riesenflop. Also ich glaube, da in einer Woche sind da 10 Leute reingegangen oder so. Und genauso wie
Das mit Nick Nolte.
Ja, genau, das war Nick Nolte. Und ach komm, der französische Film mit dem Pfleger und dem älteren Herrn im Rollstuhl, der dann mit Bryan Cranston und Kevin Hart remaked wurde.
Ziemlich beste Freunde.
Genau, ziemlich beste Freunde heißt er auf Deutsch. Mhm. Auf Englisch heißt er, glaube ich, The Untouchables oder so. Und dann wurde er Hollywood geremaked und ist auch massiv gefloppt. Und das ist krass, weil die Originale ja wirtschaftlich relativ erfolgreich waren. Was mich übrigens auch schockiert hat, Coda, Best Picture Gewinner von 2022, ist auch ein Remake gewesen von Verstehen Sie die Billiers, ein französischer Film. Das wusste ich einfach nicht und das wurde auch im Diskurs gefühlt nie erwähnt. Vielleicht habe ich auch einfach immer die falschen Seiten bezogen, aber ich fand den Film super, aber danach war ich dann so, oh, na gut.
Ja, also ich kann immer nur für das Original plädieren. Also in den wenigsten Fällen ist das Remake stärker als das Original. Aber es hat mit Sehgewohnheiten zu tun. Die USA ist ein gigantisches Land. Es wird halt für das heimische Publikum produziert. Ja. Und wer den Film dann am Ende geschrieben hat, ist dem Kinobesucher am Ende wahrscheinlich auch egal.
Thema europäisches Kino, weil es ja auch in den Film-News mit vorkam. Die Streiks der WGA.
Ja.
Und der SAG, frage ich mich, wie guckt ein Theaterleiter auf Hollywood in diesen Zeiten? Hast du Angst, dass quasi das Kino bedroht, wenn wir jetzt viele Verschiebungen hatten und die zweite Kinojahreshälfte quasi relativ leer bleibt von Blockbustern?
Ja, wir sitzen ja zum Glück heute hier zusammen, wo die Einigung des Autorenstreiks mit der Gewerkschaft abgeschlossen ist. Also es wurde jetzt von der Einigung, es ist ja so eine Einigung geführt worden. Ihr habt es auch gerade in den News, glaube ich, nochmal erwähnt. Natürlich hat uns das Angst gemacht, weil sowas, so unvorhergesehene Ereignisse nicht planbar sind. Also der längste Autorenstreik war noch in den 60er Jahren. Das waren damals, glaube ich, nicht so. Das waren ein paar Monate. Jetzt waren wir ja bei 5 Monaten Streikzeit. Das hat natürlich massive Auswirkungen auf die internationale Filmlandschaft. Wir reden hier von US-Kino hauptsächlich geprägt und Serienkino. Natürlich ist das schon absehbar. Also große Filmstarts sind jetzt schon verschoben. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass der Dune 2, auf den wir alle uns freuen, im November jetzt auf, ich glaube, Februar oder März verschoben ist. Das ändert sich auch irgendwie gefühlt stündlich beim Verleih. Aber das hat natürlich mit den Marketing- und Kampagnenmaßnahmen auch zu tun. Also auch ein abgedrehter Film, der im Anschluss irgendwie ins Kino gebracht werden soll, da steckt ja eine riesen Kampagne dahinter, wenn dann die Schauspieler nicht für Interviews, für die Kampagne zur Verfügung stehen. Da fällt einfach ein riesen Promo-Zweig weg, das muss man ganz klar sagen. Und glaube aber persönlich, dass das US-Kino, also wir reden hier wieder von den großen Blockbuster-Filmen und auch von den großen Kinoketten, stärker trifft als uns, weil wir natürlich noch den Fokus auf europäischen Filmen haben. Das heißt, selbst wenn uns ein großer Blockbuster flöten geht, den wir gerne gezeigt hätten, haben wir immer noch die Auswahl aus ganz vielen tollen europäischen Produktionen, die am Ende bestimmt nicht so viel Besucher ziehen würden, aber wir können unser Programm bespielen. Das heißt, es wird keinen Leerlauf geben. Gäbe es so einen Streik, oder vielleicht gibt es ihn auch eines Tages, in Europa, in Deutschland, in Frankreich vor allem, dann sieht die Welt bei uns auch anders aus. Aber wir sind tatsächlich als Arthouse-Kino nicht so dramatisch betroffen, auch wenn wir natürlich ein großes kommerzielles Zugpferd wie Dune 2 im November gerne gezeigt hätten. Jetzt verschiebt sich ein bisschen. Wir hoffen, dass der Film nach wie vor auch dann sein Publikum bekommt.
Gerade weil die Winter- und Herbstmonate ja lukrativer sind fürs Kino. Liege ich da richtig?
Ja, also wie eingangs erwähnt, also Barbie und Oppenheimer jetzt bewusst zeitgleich, tagesgleich im Juli, im Sommer gestartet. Das war ein Phänomen. Klar, saisonal ist der Sommer nicht die stärkste Kinozeit, das wissen wir alle. Aber wir hatten keinerlei Unterschiede zu Winter. Also die Säle waren immer voll, die Leute waren begeistert, der Film hat sich rumgesprochen und ist nach wie vor wirklich gut besucht, nach wie vor bei uns im Programm. Natürlich ist ab Oktober Kinozeit. Die Leute wollen ins Muckelige, freuen sich auf gemeinsamen Kino- und Filmbesuch. Aber wie gesagt, das war jetzt nur ein Beispiel. Wir haben ganz viele tolle Filme im Angebot. Es fehlen halt jetzt so wirklich die ganz großen Namen. Den neuen Luca Guadagnino hätten wir gerne gezeigt. Challengers ist auch verschoben worden. Hatte auch seinen Start just für Oktober, November. Aber wie dem auch sei, das sind Gegebenheiten, mit denen müssen wir umgehen lernen. Und wir freuen uns ja erstmal, dass es zu einer Einigung kam und dass wirklich dieser Streik zu einem Ziel geführt hat. Weil man muss ganz klar sagen, das ist ja auch wichtig. Also auch Autoren, Autorinnen und vor allem auch der ganze Nebencast im Hintergrund ist ja essentiell, auch wenn wir das gar nicht so wahrnehmen. Aber die Leute wurden nicht gut bezahlt in den USA oder einmalig nur irgendwie in der Produktion. Und warum sollen die nicht auch am Erfolg des Films profitieren dürfen? Und das hat jetzt zumindest schon mal zu einer kleinen Symbolik geführt. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was zu holen in den kommenden Jahren, aber immerhin ist das Thema erstmal vom Tisch für den Moment.
Ja, gerade auch dieses künstliche Intelligenzfass, was auch eben mit drin steckt in dieser ganzen Streikgeschichte, finde ich, ist auch so ein Riesending, also auch einfach um drüber zu diskutieren, gerade weil das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, dass das Kino eben halt auch wirtschaftlich ein Ding ist und dass es aus produktionstechnischer Sicht absolut Sinn ergibt, künstliche Intelligenz zu nutzen, um an den Drehbüchern zu arbeiten oder eben Statistinnen rein zu kopieren oder was auch immer. Aber das ist natürlich nicht der Sinn der Kunst. Und deswegen ist das irgendwie so eine Art und Weise, um zu sehen, okay, da ist auf jeden Fall noch Mut oder da ist noch Glaube in der Kunst, ja, oder in der Authentizität.
Also ganz klar, das Wort. Stand jetzt September 2023, künstliche Intelligenz. Bei Kreativität habe ich sowas von keinen Bock drauf. Ja. Irgendwie sage ich ganz klar, vielleicht ändere ich meine Meinung irgendwann, aber aktuell macht mir das ein bisschen Angst. Ich finde, ich sehe die Chancen, ich sehe, dass das eine tolle Spielerei ist, aber das ganze Sinnliche dahinter geht völlig flöten. Ja. Also wir schätzen alle tolle, kreative Menschen für ihre Kreativität. Wenn das dann irgendwie ein Roboter oder eine künstliche Intelligenz leistet, ich weiß auch nicht. Also pusht mich jetzt persönlich nicht irgendwie.
Deswegen, herzlichen Glückwunsch an die Menschen in den USA, die gestreikt haben. Ich habe tatsächlich, als ich das mitbekommen habe und als der Streik gerade mal so 2 Monate lief, meinte ich, oh je, mal gucken, wie das Kino sich davon erholt oder wie das Kino damit umgeht, gerade weil es ja gerade mal so, also das war ja auch so ein leidiges Thema von dir, wie Kino quasi die Corona-Pandemie überstanden hat. Es gab schon einen Einbruch. Oder? Nach der Corona-Pandemie?
Auf jeden Fall. Also das kann man nicht schönreden. Mhm. Das war eine Katastrophe. Gesamtkulturell gesehen. Mhm. Ob das jetzt die Musikclubs waren, Kulturschaffende in anderen Bereichen, aber auch die Kinos haben stark gelitten. Natürlich war das eine Katastrophe. Also diese einmalige Situation, diese Schließung von Kulturorten für sehr lange Zeit, mit der wirtschaftlichen Desillusionierung, das hat schon sehr weh getan und die ganze Branche erholt sich davon auch noch langsam. Da hilft jetzt auch ein starker Sommerjahr nicht. Wir sind noch lange nicht an den Kinozahlen wie vor 2019, also vor Pandemieniveau. Aber es geht aufwärts, das ist die gute Nachricht und wir stecken mal den Kopf nicht in den Sand.
Jawohl, natürlich. Und das ist eben das, wo ich mir dann gedacht habe, jetzt gerade, wo es wieder aufwärts geht, kommt jetzt wieder quasi dieses Ding, dass dann plötzlich die ganzen Filme verschoben werden, wobei mir dann eben auch viel entgegengeworfen wurde, naja, das ist halt das Hollywood-Kino, wo viel verschoben wird und das ist eine Chance auf eine Art und Weise, auch gerade wenn es in den Multiplex-Kinos dann Probleme gibt, für euch, dass dann halt die Leute sagen, okay, dann müssen wir uns halt einen europäischen Film angucken, wenn wir ins Kino wollen.
Im besten Fall ist das so, genau.
Genau, okay. Da haben wir dann die Gewinner und Verlierer der Streiks. Nee, aber ist natürlich, immer wenn man über einen Streik spricht, finde ich auch wichtig zu erwähnen, was du gerade gesagt hast. Niemals auf die Streikenden sauer sein, sondern immer auf die den Streik verursacht haben.
Ja, vor allem sich mit der Situation befassen, genau, und nicht erstmal pauschalisieren, sondern das hat ja auch alles wirklich eine gesetzliche Grundlage dahinter. Das muss erstmal alles in trockenen Tüchern sein.
Absolut. Deswegen drücken wir noch Daumen.
Auf jeden Fall.
Für die Schauspielenden, dass da auch zeitnah eine Einigung passiert, damit die Leute sich auch alle vor die Kameras quetschen können, um die Filme dann weiter zu bewerben. Mhm. Und hören so lange dann mal rein, was nächsten Monat denn im Kino startet und was wir uns da noch angucken dürfen.
Kinostarts im Oktober. Killers of the Flower Moon. Im neuen 3,5-stündigen Werk von Regielegende Martin Scorsese geht es um die 20er Jahre in Oklahoma, wo auf dem Gebiet der Osage-Nation eine Menge Öl gefunden wurde, wodurch die dort lebenden indigenen Völker zu großem Reichtum kommen. Doch auch die weißen Siedler sind auf das flüssige Gold aus, allen voran der Rancher William Hale, dessen Neffe Ernest Burkhardt mit der Osage Molly verheiratet ist. Als es zu immer mehr Morden an den Osagen kommt, die mit dem Ölfund in Verbindung gebracht werden können, muss das neu gegründete FBI ermitteln. Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone und Robert De Niro ab dem 19. Oktober im Kino. The Killer. Eine weitere Rückkehr einer Regielegende. David Fincher inszeniert hier die Geschichte um einen namenlosen Profikiller, der zunächst routinemäßig in Paris unterwegs ist, jedoch sein Ziel verfehlt und daher seinen Auftrag nicht erfüllt. Dies löst eine Reihe an verketteten Ereignissen aus, die ihn bis in sein Domizil in der Dominikanischen Republik verfolgen, wo er nun seine eigenen Verfolger ausschalten muss. The Killer von David Fincher mit Michael Fassbender, Tilda Swinton und Alice Howard ab dem 26. Oktober im Kino. The Lost King. Die alleinerziehende Mutter aus Edinburgh, Philippa, macht sich auf die Suche nach dem Grab von König Richard III. Nach einem Besuch bei einer Aufführung von Shakespeares Theaterstück zu eben jenem König ist sie völlig fasziniert von dem gut aussehenden Schauspieler, der den König verkörpert und nimmt sich vor, den allseits bekannten Ruf des Königs als buckliger Neffenmörder reinzuwaschen. The Lost King von Stephen Frears mit Sally Hawkins, Steve Coogan und Harry Lloyd ab dem 5. Oktober im Kino. Blue Jean. Jean ist Sportlehrerin an einer Mädchenschule und setzt sich für ihre Schülerinnen ein. Außerdem ist Jean lesbisch und taucht nach Feierabend in der Szene im Nachtleben unter, wobei in Großbritannien des Jahres 1988 gesetzlich gegen Homosexualität vorgegangen wird, wobei besonders LehrerInnen in der Bredouille stehen. Als eine Schülerin als Lesbe gehandelt wird, stellt sie sich die Frage, tut sie etwas oder bleibt sie in ihrer Tarnung? Blue Jean von Georgia Oakley mit Rosie McGowan, Carrie Hayes und Lucy Halliday ab dem 5. Oktober im Kino. Taylor Swift, The Eras Tour. Der Konzertfilm gibt einen exklusiven Einblick in Swifts internationale Tournee mit 57 ausverkauften Terminen, die eine 17-jährige Karriere zusammenfasst. Taylor Swift, The Eras Tour von Sam Ranch mit Taylor Swift ab dem 13. Oktober im Kino. Außerdem im Oktober im Kino Five Nights at Freddy's, Das fliegende Klassenzimmer, Dogman und One for the Road.
Sag mal, Konzertfilme? Ist das plötzlich so ein, ich sehe es immer wieder, Coldplay hatte, glaube ich, auch so ein Ding und so, Metallica, was ist da plötzlich, ist das ein neues Phänomen? Ist das eine falsche Beobachtung von mir? Ist das so plötzlich, und Taylor Swift, dieses Ding über ihre Eras-Tour verkauft sich ja auch richtig gut, oder?
Ja, also das ist ein Wahnsinn. Der Vorverkauf ist am Montag gestartet. Das musste international zeitgleich um Punkt 14 Uhr beginnen. Ah, also, wir haben alle auf den Post von Taylor Swift gewartet. Ganz Kino Deutschland saß am Return, an der Return-Taste und hat dann auch den Vorverkauf freigeschaltet. Und auch bei uns sind die ersten Vorstellungen schon voll. Wahnsinn. Also klar, warum soll man das nicht bedienen? Also das ist Event-Cinema, wie sich das dann nennt.
Ja.
Die technischen Möglichkeiten geben es her. Live-Übertragung, High-Class mit Super-Sound im Kino. Metallica-Fans kamen auf ihre Kosten, Coldplay-Fans kamen auf ihre Kosten und im besten Fall jetzt auch Taylor Swift-Fans. Also ist ein spannendes Format und solange man die Möglichkeiten hat, seine Seele und die Leinwände dafür zu öffnen, warum soll man das nicht machen? Also
ja.
Die Fans freut es ja.
Ist natürlich dann auch eine gute Art und Weise, nochmal eben ein Album zu promoten oder halt eine neue Tour. Taylor Swift geht ja jetzt auch wieder auf Tour und findet in Deutschland auch in Gelsenkirchen statt. Das ist auch ein sehr geilsten. Aber das Ding, also so, diese großen Künstler müssen sich ja überhaupt selber, also müssen so eine Tour ja gar nicht mehr bewerben, um die auszuverkaufen. Aber das ist schon. Bist du Swiftie?
Nein.
Ich auch nicht wirklich. Also es ist so, ja, obwohl es auch schon in Richtung meines Geschmacks spielt, aber ich bin ich höre nicht so viel von ihr, aber ich finde es auf jeden Fall super, super spannend, dass sie halt jetzt so, dass das halt alles so stattfindet und dass das jetzt irgendwie so ein Ding ist.
Also ich finde das Wahnsinn, wie da Fans auch reagieren. Also wir haben solche Situationen ja ab und an mal, aber der Post ging online, in wenigen Sekunden waren die ersten Tickets bei uns. Also gerade sowas sehe ich schon auch eher im Mainstream-Bereich.
Ja.
Viele Kinos in Frankfurt spielen diese Show, diese Filmreihe. Plötzlich waren auch bei uns schon innerhalb von Sekunden die ersten Tickets weg. Also finde ich ja Wahnsinn, also wie das funktioniert. Ne? Also auf Fans ist nun mal Verlass. Also die Leute haben dann Bock drauf.
Ich finde es auch mega schön, wenn Musik so einen prominenten Platz im Kino findet. Ich hatte vor ein paar Monaten in der Harmony Munich Daydream geguckt, den David Bowie-Film sozusagen, der halt kein Konzertfilm ist, sondern eher und auch gar nicht als Dokumentation beschrieben wird, sondern als musikalisches, immersives Erlebnis. Und tatsächlich ist es eine relativ treffende Beschreibung. Hast du den gesehen, Munich Daydream?
Ja, ich habe den gesehen, sehr psychedelische Erfahrung,
ja, genau,
muss
ja.
man sagen.
Ja, also ich fand's super, vor allem, weil ich selber nie so viel Bowie gehört habe, aber danach sehr angefixt war von ihm. Und ich finde das sehr spannend, weil es nochmal irgendwie so eine andere Richtung ist, die Kino hier einschlägt, quasi einfach Musik und dann halt auch noch visuell zu erleben. Ich bin auch großer Oasis-Fan, habe mir letztens endlich mal eine Doku angeguckt, über, also einen Konzertfilm von denen aus Networth 1996, ein großartiger großartige Nummer auf jeden Fall. Das heißt, Taylor Swift-Fans auf jeden Fall ab dem 13. Oktober, übrigens der Geburtstag meiner Mutter, läuft nur ein Wochenende oder noch länger?
Nein. Also ursprünglich sind sogar 15 Termine vorgegeben. Mm. Wir wissen noch nicht genau, ob wir die alle ausführen. Das ist natürlich schon ein Knüppelvertrag, sag ich mal ganz klar. Aber wir sind mit 4-5 Terminen erstmal dabei und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Jawohl. Und wenn ihr noch Karten haben wollt, dann schlagt am besten zu. Man hat es eben gehört, die laufen auf jeden Fall, verkaufen sich wie heiße Semmeln.
Völlig verrückt.
Jetzt natürlich das große Ding, was da ganz vorne dran steht, Killers of the Flower Moon, worauf schon auch schon ewig gewartet wurde. Du hast eben gesagt, du hast ihn schon gesehen. Ist da ein Embargo drauf oder so? Darfst du überhaupt schon drüber sprechen?
Nein, der Film befindet sich jetzt quasi in der Promotion-Phase. Mhm. Er wurde offiziell, er hatte seine Weltpremiere gehabt. Wir haben ihn auf der Filmkunstmesse Leipzig gesehen. Das ist ein Branchenfestival für die Kinolandschaft. Da war der Eröffnungsfilm, hat ihn quasi ganz Kino Deutschland schon geguckt. Was soll ich sagen? Mochtest du The Irishman, sein Vorgänger?
Nee, weil ich habe auch, ich merke, also Scorsese und so Gangsterfilme und sowas, ich kann die wertschätzen, aber es ist nicht meine Richtung. Mhm. Ich fand Goodfellas zum Beispiel nicht schlecht, Taxi Driver finde ich auch nicht schlecht. Ich habe letztens King of Comedy geguckt, den fand ich gut. Mein Liebling von ihm ist Departed, aber generell bin ich der Meinung, dass Filme zu lang werden und dass die Leute endlich mal dazu in der Lage sein sollen, ihre verdammten Filme kürzer zu schreiben. Und das Ding ist jetzt sogar noch länger als The Irishman. Und The Irishman habe ich schon in zwei Sitzungen geguckt und so. Ich glaube, ich habe nicht genosses Fleisch. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt im Kino gucken will. Weil der einfach so lang ist.
Interessant. Also
200 Minuten, glaube ich. Ne?
Also ich kann dich beruhigen. Killers of the Flower Moon ist für mich subjektiv wesentlich besser, wesentlich dynamischer. Mhm. Aber auch er ist wieder monumental lang. Und natürlich, die Frage haben wir uns alle gestellt, muss der Film über 3 Stunden gehen? Gibt das die Story her? Ist das nicht alles langgezogen? Das ist ein Trend, den hast du gerade angesprochen, den gibt es in der Tat. Filme werden immer länger. Wieso ist das so? Weil die Sehgewohnheiten auch an das Serienverhalten angepasst wurden. Also man binget Serien weg irgendwie, man gewöhnt sich an diese monumentalen Laufzeiten. Muss nicht zwingend für ein Kino gelten. Also ich finde nach wie vor, die Kunst von einem Filmemacher, einer Filmemacherin ist es, eine tolle Geschichte, spannend, packend, 90 Minuten zu erzählen mit allen Höhen und Tiefen. Wer das hinbekommen hat, der hat hohe Kunst abgeliefert. In die Länge, das kriegen wir irgendwie hin. Mhm. Wie dem auch sei, Killers of the Flower Moon ist ein ganz starker Film von Scorsese. Ich weiß nicht, ob es sein letzter sein wird. Er hat Topstars nochmal vor die Kamera versammelt und wir entdecken Lily Gladstone. Neu, beziehungsweise erstmalig, wer sie noch nicht kennt, ist eine ganz charismatische Frau, ein ganz anderer Frauentyp auch, muss man sagen, den man im Kino gesehen hat. Und da sehe ich auch wirklich Chancen, die vor allem durch ihre Mimik fasziniert. Also sowas in der Form habe ich das letzte Mal bei Aronofskys The Whale gesehen, mit Brandon Fraser, der den Film mit seiner Mimik trägt. Das schafft Lily Gladstone hier auch, mit sehr akzentuiertem Spiel. Ich fand den Film sehr packend, er hat mich sehr gut unterhalten, aber ja, ich fand ihn auch ein bisschen, ich fand ihn eine Dreiviertelstunde zu lang. Ja. Mm. Nichtsdestotrotz, wir spielen ihn und es ist wirklich, weil du gesagt hast, du kannst dir sowas nicht im Kino angucken. Für mich funktioniert sowas nur im Kino.
Ah ja, okay.
Also ich könnte mir das jetzt nicht irgendwie zu Hause am Laptop reinziehen. Hm. Du musst in diese Welt eintauchen, du musst gepackt sein und vielleicht auch irgendwie dieses Sitzfleisch mitbringen. Hm. Aber das ist wirklich ein Film für die große Leinwand. Da passiert so viel auch im Hintergrund. Hm. Der ist bis in die Nebenrollen stark gecastet. Also Scorsese liefert hier wirklich nochmal ab. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Meinung ging in der Fachpresse damals und auch in der Kinobranche sehr weit auseinander. Nichtsdestotrotz wird er gezeigt und wir sind uns sicher, dass es ein Publikumsmagnet wird.
Ah ja, sehr gut. Vor allem, also ich glaube, dass die Laufzeit auch abschrecken kann, aber gerade weil DiCaprio auch in der Hauptrolle steht. Und mit Brandon Fraser bin ich sogar auch mit in
tatsächlich,
in da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Als Rechtsanwalt, ja. Ja.
Wir haben ja jetzt gerade die Renaissance, bin ich auch sehr froh drüber. Ich mag ihn sehr gerne.
Ich bin auch großer Fan.
Ich bin mega gespannt. Also ich werde ihn mir wohl angucken, einfach auch als Filmfan. Und gerade weil, wie ich finde, der Oktober gar nicht so viel mehr bereithält als das. Ich war aber auch lange nicht mehr im Kino. Zum Beispiel, was ich leider zugeben muss, Dogman wurde eben erwähnt und Blue Jean wurde erwähnt. Beide liefen schon bei euch in den jeweiligen Festivals. Wir haben als Filmfritzen, wir haben einen Promo-Post gemacht für euch, für eure 3 Filmfestivals, die im September liefen. Ich war nicht einmal im Kino. Ich war die ganze Zeit irgendwo anders. Ich war im Urlaub, ich war in Berlin, deswegen habe ich es leider nicht geschafft.
Ihr habt euren Dienst erfüllt zumindest und darauf hingewiesen.
Ja, genau, immerhin. Wir haben uns gedacht, weil wir halt noch keine Folge hatten, machen wir das mal lieber. Aber die Genau, die beiden sind da. Läuft Blue Jean bei euch im regulären Programm?
Leider nicht, nein. Wir sind voll im Oktober, ja. Aber wir spielen ihn einmalig in unserer Schamlos-Harmlos-Filmreihe, die Reihe für Queer, Sex und Subkultur am 24.10. Ja. Nochmal in der Originalversion.
Ja. Da, apropos Schamlos-Harmlos, da habe ich vorhin noch einen Instagram-Post gesehen.
Ja.
Am 1. Oktober kommt die Folge raus, am 2. Oktober... Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja,
das Porno.
Wir sprechen über Porno, ja.
Ja, sehr spannend. Ist es nur, also wird auch ein Film gezeigt oder ist es quasi nur ein Gespräch?
Das ist quasi eine Sonderedition im Rahmen dieser Filmreihe. Wir haben Paulita Pappel, Pornoproduzentin, aber auch Darstellerin zu Gast und Madita Oeming, die Deutschlands anerkannteste Pornowissenschaftlerin ist. Wir sprechen tatsächlich hier über Porno. Also wir nutzen die Leinwand oder den Kinosaal hier wirklich mal für eine Gesprächsrunde. Es wird auch was projiziert, und zwar der Porn Guide, produziert von dem Erotikportal Joy Club. Da wird es ein kleines Teilscreening geben, das die beiden dann auf der Bühne kommentieren. Anlass ist aber tatsächlich eine Lesung ihrer beiden jüngst erschienenen Bücher Porno, eine pornografische Analyse und Porno positiv, eine feministische Betrachtung von sexuellem Verhalten. Also wer sich generell für diese Themen interessiert, Sex, Subkultur, aber natürlich auch alles, was mit Queerness zu tun hat, der ist bei Schamlos Harmlos generell richtig. Wir machen hier ein ganz buntes Programm an klassischen Filmvorführungen, Dokumentarfilmen, aber eigentlich immer mit einem Themengespräch, oder wir haben immer Gäste da, die irgendwie was zu dem Thema noch beitragen können. Also ich glaube, es ist aber fast ausverkauft.
Okay.
Die wenigen Karten, die es vielleicht jetzt noch gibt, die sind dann hoffentlich jetzt gleich weg, wenn ihr diese Folge hört.
Definitiv. Mega cool, vor allem mega cool, dass du auch Anklang findet, weil ich finde, dass also Pornografie eben auch Film ist und was im Film-Diskursraum nie angesprochen wird. Und das finde ich irgendwie, weil man hat eben auch die Möglichkeit, einen Pornofilm künstlerisch zu gestalten und da eben, also den quasi auf diese Ebene zu heben und nicht nur bloß auf der quasi auf der pornografischen Ebene zu konsumieren. Und das finde ich sehr spannend, auch gerade, dass dann drüber gesprochen wird und was für eine Rolle Pornografie eben einnimmt in der Kultur. Und ich wäre sehr gerne da, aber ich habe mir noch keine Karte geholt. Vielleicht hole ich mir ja noch eine.
Ich kann an der Stelle nur verraten, dass wir genau das Thema wirklich auf dem Schirm haben.
Ja.
Also erotische Filmkunst ist bei uns gerade ein Thema, und wir haben auch eine neue Filmreihe etabliert, die
Richtig.
Nennt sich Cinema. Also Lust auf erotische Filmkunst haben wir die getauft.
Cinema übrigens mit S vorne.
Selbstverständlich. Ja, genau. Ja, Sinnsünde, genau.
Ja.
Auch wenn wir wollen das alles ein bisschen von diesem Schmuddel-Image befreien,
ja.
Und zeigen hier wirklich so blöd klingen, aber anspruchsvolle Erotikfilme, die gibt es nämlich, und die werden aber zu selten gezeigt. Und wir haben hier ein Format geschaffen, das war jetzt vor 2 Monaten das erste Mal die Premiere. Wir sind noch ein bisschen vorsichtig. Das nächste Mal wird erst im Dezember sein. Also wir machen das quartalsweise. Und dann schauen wir mal, ob wir es monatsweise machen. Aber da ist eine Nachfrage da. Und es gibt ganz viele tolle Filme, die explizit Erotik zeigen, sage ich mal in dem Fall. Pornografie ist ja nochmal ein anderer Begriff.
Ja.
Aber kommt vorbei, schaut euch das an und gebt dem eine Chance. Also es führt zu tollen Erfahrungen im Kino.
Definitiv. Also das Ich finde das sehr cool, da muss ich auf jeden Fall auch mal vorbeischauen.
Fummeln ist auch erlaubt.
Ah ja, okay, sehr gut. Solange man die Person kennt, die neben einem sitzt.
Ja, im besten Fall ist das so.
Das wär praktisch, ja. Ja, genau, diese ganzen Filmreihen. Gibt's sonst noch, du hast dein Heft gerade vor dir liegen, gibt's sonst noch Veranstaltungen im Oktober, auf die du hinweisen möchtest, oder vielleicht Starts, die nicht erwähnt wurden?
Oh Gott, ja, so viel. Also ich hoffe einfach, dass wir an der Stelle viele erreichen, die Arthouse-Kinos vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben. Also wir machen wirklich ganz buntes Zielgruppenprogramm für allerlei Interessentinnen. Also natürlich sei an dieser Stelle auch die Spotlight-Sneak erwähnt, die es alle 2 Wochen mittwochs bei uns gibt. Auch hier steht der anspruchsvolle Film im Vordergrund. Auch hier haben wir eine sehr starke Stammkundschaft, die uns auch immer Rückmeldungen geben. Und ich finde es ganz toll, dass auch viele aus eurem Studentenkreis natürlich kommen und auch ganz klar die Rückmeldung geben, ja, wir wollen anspruchsvolle Filme, wir wollen Filme sehen, die ihr gar nicht programmiert, die ihr vielleicht irgendwo mal gesehen habt, und das machen wir da auch. Also wir zeigen hier definitiv auch Filme, die es gar nicht regulär ins Programm schaffen, also gerne mal vorbeischauen.
Auch meistens, die das ist auch schon vor offiziellem Kinostart, ne, die Spotlights?
Das ist genau, das ist eine Preview,
ja,
also
es ist
eine Sneak Preview, nur eben mit einem ganz klaren Fokus, also Blödsinn gibt es da eigentlich nicht zu sehen, sondern man hat immer einen sehr, sehr guten Film, unabhängig vom Filmgeschmack, das ist unser Credo und das funktioniert ganz gut. Ja, das Project K Film Festival habe ich jetzt schon mal angesprochen, vom 26. bis 29. im Eldorado. Das ist das 12. koreanische Filmfestival Frankfurt, für alle, die sich für den koreanischen Film begeistern oder neu begeistern, bitte hier hinkommen.
Übrigens mitorganisiert von einer Dame, die wir hier schon mal im Podcast hatten, Charlotte Hafner, die da auf jeden Fall mit im Orga-Team mit drin ist.
Ja, Grüße gehen raus. Engagierte Truppe ist wirklich ein ehrenamtlicher Verein, die das auf die Beine stellen mit Unterstützung des koreanischen Konsulats. Aber die machen ganz tolle Arbeit und lohnt sich vorbeizukommen. Und ich will nicht in Eigenwerbung versinken hier, aber eine tolle Nummer, es gibt einen wunderbaren deutschen Film, der vielleicht ein bisschen unter Radar laufen wird, aber den wir an der Stelle sehr, sehr empfehlen, und das ist die Theorie von allem. Aha. Und zwar erscheint der, muss ich selber nochmal gucken, am 26.10. kommt er in die Kinos, und am 26.10. haben wir auch den Regisseur Tim Kröger bei uns, zwar ein Filmgespräch zu Gast. Es ist ein Film, deutscher Film, den man in der Form selten gesehen hat. Das ist nämlich eine Hommage an den Film Noir, aber auch an deutsche Stummfilm-Horrorfilme. Der Film ist komplett in Schwarz-Weiß. Es geht um eine Verschwörungstheorie in der Schweiz im Umfeld von Physikprofessoren. Klingt ein bisschen steif, ist aber sehr, sehr gut inszeniert, sehr spannend, sehr packend, und ein Film, der dich völlig gebannt zurücklässt. Man kann darüber sehr lange sprechen, und ich hoffe, ihr kommt alle am 26. Oktober, um persönlich mit Tim Kröger zu sprechen. Den haben wir dann nämlich zu Gast. Das ist wirklich meine Empfehlung für den Oktober, weil ich bin nicht so der Freund des deutschen Films, der Kritiker des deutschen Films, wer mich kennt, aber das hat mich wirklich seit langem sehr, sehr begeistert.
Ich war sehr abgeschreckt von dem Titel, weil ich habe auch über den Film gelesen, und irgendwie, es übersetzt sich halt ins Englische mit The Theory of Everything, was ein Film ist, den es schon gibt. Ne? Und deswegen, es kann sein, dass das halt so eine Übertragung ist, die irgendwie, aber jetzt wissen wir ja, um was in dem Film geht und warum es sich lohnt auf jeden Fall.
Aber gut, dass du das sagst, weil es würde mich interessieren, wie die dann den internationalen Titel lösen. Ja, das heißt, muss ich noch rausfinden, ja.
Genau, zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, die Kinosaison ist wieder eröffnet, sozusagen, beziehungsweise die Filmfritzensaison ist wieder da. Wir sind zurück aus der Sommerpause, jetzt wieder zweimal im Monat, und definitiv, um nochmal die Gesamtmessage zusammenzufassen, geht ins Kino, geht aber vor allem auch mal ins Kino, wo ihr euch was traut. Es ist, passiert bei euch auch öfter mal, dass Leute einfach vorbeikommen und sagen, was läuft denn so, oder?
Das ist wirklich ein Verhalten, das finde ich auch ganz toll, der älteren Herrschaft. Einfach mal vorbeikommen, man hat gerade einen Kaffee getrunken, man hat Zeit, geht doch mal ins Kino. Wieso eigentlich nicht? Traut euch das mal. Vor allem dienstags, da ist nämlich günstiger für alle.
Ah ja, siehst du.
Studenten auch zahlen sowieso immer nur 8 Euro. Also.
Genau. Sehr gut. Genau, geht ins Kino, geht in die Arthouse-Kinos, gerne in alle Arthouse-Kinos, guckt einfach mal vorbei. Könnt ihr auch einfach mal einen Kaffee trinken, mal mit Leuten schnacken, was auch immer. Was wollte ich eben noch sagen? Achso, geht auch alleine ins Kino. Das ist auch so eine Sache, die ich immer sehr gerne propagiere, weil viele Leute sich das nicht trauen. Gerade wenn es so abseitigere Filme sind, die eben dann kein Mainstream-Publikum erreichen, findet man selten Leute, wo man sagt, hey, ich will in diesen Film gehen, aber keiner geht mit mir rein, dann geht alleine rein.
Aber ist auch so ein deutsches Phänomen, findest du nicht auch?
Ja, kann sein.
Also brauche ich jetzt wirklich noch jemanden dazu?
Ich finde teilweise, ich habe da mal ein Essay drüber geschrieben im Rahmen eines Studiums, ich finde teilweise gewinnt ein Film mehr dadurch, wenn du nicht in Company reingehst. Mhm. Ich finde, ich habe Triangle of Sadness im vollen Kinosaal gesehen mit drei FreundInnen, und das war richtig geil. Also das ist ein Film, den man gerne mit anderen Leuten zusammen gucken kann. Barbie auch, so Sachen. Aber oft finde ich, ist diese Erfahrung und die Wirkung eines Films stärker, wenn man nicht danach noch hört, und wie fandest du den jetzt oder wo wollen wir jetzt noch essen gehen oder so, sondern man geht alleine rein, man geht alleine raus und man kann auf dem Rückweg drüber nachdenken, was dieser Film gerade mit einem gemacht hat.
Absolut. Ich finde es ganz toll. Es gibt einen Stammgast bei uns. Er ist Familienvater und er kommt alleine ins Kino, um bewusst im Kino zu weinen. Das finde ich ganz rührend. Mhm. Also der erzählt das auch immer, weil da kann er irgendwie in der Dunkelheit irgendwie sein Gefühl freien rauflassen. Das kann er zu Hause irgendwie nicht. Finde ich dann zwar auch schade, aber irgendwie ist das so ein schönes Ventil für ihn. Und so ganz viele solcher Geschichten haben wir natürlich auch von Gästen.
Ja. Sehr schön. Genau, vielleicht werdet ihr ja auch einer von diesen Gästen. Auf jeden Fall, was ihr wart, wenn ihr diese Worte hört, dann wart ihr ZuhörerInnen von dem Filmfritzen-Podcast. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Und ich freue mich, wenn ihr es ins Kino geht, vielleicht Dimitrios da mal antrefft in der Harmonie. Oder uns, wer weiß. Vielleicht sieht man sich ja mal. Solange bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören und bedanke mich sehr herzlich, dass du dabei warst, Dimitrios. War eine wunderschöne Folge, auch wenn Felix leider nicht dabei war. Aber wir haben uns sehr gut unterhalten.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ja. Genau. Macht's gut, würde ich sagen. Und wir hören uns dann hoffentlich in 2 Wochen wieder.
Tschüss, tschüss.
Tschüss, tschüss.